hört einen Gong im Hintergrund. Ihr befindet euch in einem feudalen japanischen Tempel. Und vor euch aufgebahrt auf einem edlen Mahagoni-Tisch befindet sich ein Katana. Und als ihr dieses Katana in die Hand nehmt, vibriert es ein bisschen und in eurer Hand passiert irgendwas. Und auf einmal transformiert sich dieses Katana in lauter kleine Nanoroboter, die in einen Schwarm sich verwandeln und zu einem Kompass werden. Willkommen beim Commander Kompass, Spiel oder Exil für Kamigawa Neon Dynasty. Und natürlich nicht nur mit einem monologisierenden Fritz, sondern auch dem Freddy und dem Jochen. Hallo Jungs.
Miss me with that deep shit. Das Einzige, was bei diesem Intro falsch war, ich muss mir überlegen, was ich mit dem Gong machen hätte, dass ich den aus Versehen rausschneide. Und deswegen sage ich das gerade noch.
Oh ja.
Da bin ich aus Versehen.
Bin gespannt drauf, was Matthias aus dem Gong macht auch. Schön, dass wir hier zu dritt sind. Unser allseits beliebtes Set-Review für das neue Standardset von Magic the Gathering. Kamigawa Neon Dynasty, die lang erwartete und eigentlich nicht für möglich gehaltene Rückkehr auf die Kamigawa-Plane. Wir machen relativ schnell, kommen wir zur Sache, aber bevor wir zur Sache kommen, sagen wir noch den Leuten, die uns noch nicht kennen, die uns vielleicht gerade auf YouTube angeklickt haben zum ersten Mal, was genau es sich mit Spiel oder Exil eigentlich auf sich hat. Jochen, erklär doch mal.
Spiel oder Exil ist schnell erklärt zum Glück. Wir bewerten ein Set nach absolut, beziehungsweise die Karten in einem Set, nach absolut subjektiven Kriterien und verteilen dafür Spiele oder Exile. Es kann zum Beispiel eine absolut überpowerte und vielleicht in unseren Augen für die Bannliste reife Karte sein, die ein Exil kriegt. Es kann eine Karte sein, die so eine fantastische Art der Textformatierung hat, dass Freddy fast aus dem Fenster springen will, kriegt dafür ein Exil. Oder wir sind uns alle einig, dass das Artwork auf einer bestimmten Karte super schön ist. Oder dass wir zum Beispiel die für eine Bereicherung für Commander halten oder wir in der Lore einfach nur mit der Figur vollkommen übereinstimmen, die da abgebildet ist. Man kann also Spiel oder Exil auf jeder Ebene durchführen, die eine Magic-Karte so hat.
Ja. Es gibt keine gut oder schlecht, weil ich finde, das ist einfach nicht wichtig, auch für Commander oft. Wenn eine Karte zu gut ist, dann geht sie schon wieder, hat man schon wieder das Problem, dass man sie nicht spielen möchte in vielen Fällen. Und deswegen ist es halt unsere Art des Set-Reviews. Denn wir nehmen halt unsere Highlights, unsere Lowlights und diskutieren die miteinander, ob es auch für die anderen von uns Highlights oder Lowlights sind.
Ganz genau. Und wie die Sache abläuft, ist, dass eben immer eine Person wird eine Karte vorstellen, die sie besonders mag oder eben nicht mag, wird kurz sagen, was die Karte macht, wird begründen, warum die Karte gut ist, also ein Spiel bekommt oder eben aus irgendwelchen subjektiven Gründen doof gefunden wird, also ein Exil bekommt. Und dann machen die beiden anderen genau dasselbe dazu. Und without further ado, ich kann die Anglizismen leider immer noch nicht ganz lassen, gehen wir doch gleich mitten rein, Freddy. Und du kannst mal direkt loslegen mit deiner ersten Karte, wenn du Lust hast.
Ich möchte eigentlich gleich dann mit dem Aushängeschild so ein bisschen anfangen, mit einer Karte, wo genau in dieses Kriterium fällt, zu stark, damit sie Spaß macht. Und wir fangen mit einem Exil mal an. Und das ist Hinata Dawncrowned. Hinata Dawncrowned ist 1 blau, rot, weiß für einen legendären Kirin Spirit mit Fliegend, Trampel und Zauber, die du castest, kosten 1 weniger für jedes Ziel, was sie haben. Und Zauber, die deine Gegner casten, kosten 1 mehr für jedes Ziel, das sie haben. Außerdem ist sie 4-4. Grund, weswegen ich diese Karte wirklich nicht mag. Also erstens, Hinata war in Naruto schon ein Charakter, der mir auf den Sack gegangen ist. Und in Magic wird sie mir genauso auf den Sack gehen, weil man weiß gar nicht oder man bemerkt gar nicht, wie viel Dinge anzielen. Und es 4 Mana Praetor habe ich öfters schon gehört über den Commander und das passt eigentlich. Denn die ganzen Zauber, die multiple Ziele haben, wie zum Beispiel dieses Soulfire Eruption aus Commander Horizons, was halt beliebig viele Ziele anwählen kann und dann halt für 3 Rot kann man halt für jedes Ziel die oberste Karte aufdecken und dann kann man die in der Runde spielen und außerdem werden lauter Dinge gepinkt. Also sie reduziert solche Zauber extrem hart, aber auch Counterspells. Ein Counterspell zielt an. eine Arcane Denial kostet auf einmal bloß noch ein Blau, aber die gegnerischen Counterspells kosten eins mehr. Und erstens sehe ich schon voraus, dass die extreme Spiel dadurch verlangsamen wird, weil man muss immer wieder sagen, übrigens das White Growth, das du da gespielt hast, das kostet eins mehr, übrigens das kostet eins mehr. Oh, warte mal, ich habe ja noch ein Mana übrig, weil das hätte eins weniger gekostet. Also allein diese Situation wird bereits extrem oft eintreten. Dazu ist er halt einfach, finde ich, super langweilig als Commander, weil was wirst du mit ihr machen? Mit diesen extrem auf, ich mache nur was, wenn Dinge anzielen, Commander. Ja, ich werde die gleichen 20 Anzielkarten spielen in jedem Hinata-Deck.
Ja.
Hast du dem was hinzuzufügen, Jochen?
Ich muss sagen, es wurde ja auf Twitter schon so, ich war quasi die Tangente einer kurzen Twitter-Unterhaltung, weil jetzt ja die Leute wissen, dass ich ein Kaika-Deck habe. Ob ich dann das jetzt, das wäre doch was für mich, um das damit auszurüsten. Erstmal bin ich viel zu small brain, um überhaupt mit diesem Commander irgendwas anfangen zu können. Und auf der anderen Seite, es ist halt, wie Freddy gesagt hat, ich gebe ihm jetzt auch mal ein Exil wegen Langweilertum, weil es ist halt nicht so spannend. Das ist ein bisschen wie Grand Arbiter Augustine, also auf keinen Fall so bösartig wie der, aber es ist halt, Dinge kosten weniger. Wow, das ist ja ein Feuerwerk an Emotionen, das da abgefeuert wird. Dinge kosten weniger und für dich kosten sie mehr. Es nervt, vor allem ist es halt, weil es so nervig ist, glaube ich, auch einfach ein Magnet für Deckhass. Muss nicht sein.
Okay, gut, also es liegt wieder an mir zu vermeiden, dass wir hier auftauchen wie die letzten Snobs, die die Nase rümpfen, weil ich gebe euch mechanisch schon recht. Also sie ist, glaube ich, cool, sie hat ihre Fans, ich respektiere total Leute, die sagen, geil, mein Featherdeck war noch nicht broken genug, es hat noch blau gefehlt, das muss noch mit rein in diesen Archetype, finde ich voll okay. Sind auch bestimmt lustige Spiele und challenging, herausfordernde Spiele, die man mit diesem Commander am Tisch haben könnte. Aber auf einer mechanischen Ebene gebe ich euch ein bisschen recht. Ist jetzt nicht so die originellste Kreatur aller Zeiten, gerade in einem Set, das insgesamt, finde ich, schon sehr, sehr originell ist. Ich gebe der Karte trotzdem allerdings ein Spiel, aus einem simplen Flavor-Grund, denn sie ist ein Kirin und im Original Kamigawa habe ich die Kirin irgendwie geliebt. Ich finde die alle enorm schön. Die Original-Kirin haben super tolle Artworks. Die sind so elegant und so cool irgendwie. Und ja, einfach wholesome. Ganzheitlich. Das ist so schlimm, ich muss mir das echt abklammern. Es ist so eine Pain. Allein dafür kriegt das Ding ein Spiel von mir, einfach weil, wenn ich das richtig sehe, es der einzige Kirin im ganzen Set ist und ich das schön finde, dass sie diesen Throwback gemacht haben zum Original Kamigawa.
Von mir gäbe es übrigens ein winziges kleines Spiel für den Flavortext. Also im Englischen ist es Hope Races und Sunlit Hooves, wahrscheinlich im Deutschen dann die Hoffnung rennt auf sonnenbeschienenen Hufen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es wunderschön, es hört sich einfach gut an. Das ist ein sehr klangvoller Satz. Und es hat Hoffnung drin und die Sonne und damit bin ich an Bord.
Weiß nicht, ein Horn aber japanisch bringt bei mir nicht so viel Flavor hervor.
Jochen, mach doch mal weiter, wenn du Lust hast.
Ich mach mal mit, weil ich ja gerade eine Karte gescholten habe für Langweilertum, nehme ich jetzt trotzdem mal ein Spiel für eine Karte, die eigentlich an sich, die ist langweilig gut, aber sie ist halt trotzdem gut. Den Lion Sash. Ein neues weißes Equipment-Artefakt-Kreaturen-Ding für ein weiß und ein beliebiges. Das Ding hat 1/1 und man kann es für 2 reconfiguren, also anlegen an Kreaturen, an- oder ablegen. Die Kreatur kriegt, die das angelegt hat, kriegt für jede 1+1-Marke auf dem Lion Sash +1/+1. Und wie kriegt sie Marken? Indem man für ein Weiß eine Karte aus einem Friedhof exiliert und wenn das ein Permanent war, dann kriegt der Lion Sash eine +1/+1 Marke. Das ist quasi der weiße
Scavenging Ooze.
Scavenging Ooze, genau. Man kann sich drüber streiten, ob der Effekt jetzt besser ist als der vom Scavenging Ooze, weil der triggert ja nur bei Kreaturen, dass man Leben bekommt und der kriegt eben schon Counter bei allen Permanents, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr guter Graveyard Hate, den man da kriegt. Und für so wenig Mana und so wenig Aktivierungskosten, top.
Ja, ich glaube, der ist auf jeden Fall eine gute Karte, weil er eben diesen Vergleichsfaktor hat mit Scavenging Ooze und außerdem ist man in Weiß und Equipments kann man relativ gut in Weiß suchen, sei es mit Open the Armory, den Stoneforge Mystic und wer man wirklich die Utility braucht, den Nutzen braucht, darauf zuzugreifen, denke ich, ist Lion Sash auf jeden Fall eine sehr starke Karte in Werkzeugkasten. Ich bin aber nicht so zu 100% sicher, ob sie so gut ist wie im Scavenging Ooze. Mein Hauptproblem an der Karte ist halt, so blöd es klingt, sie kommt mit 1-1 rein. Und ein Schaden zu pingen ist sehr einfach.
Ja.
Und wenn man das wirklich möchte, dann kann das schon mal sein, dass man damit halt nicht richtig das Graveyard-Deck handeln kann. Also die Karte muss mich erstmal überzeugen im Spiel, aber das macht sie für mich noch interessanter. Also deswegen gebe ich dir auch ein Spiel, weil das ist eine Karte, mit der möchte ich erstmal spielen, ob sie wirklich so gut ist, wie ich denke.
Ja, also das ist, finde ich, eine interessante Sache, die du sagst, insbesondere weil ja eine der potentesten Karten in genau dem Archetype, gegen den du Gravefade haben möchtest, ist halt dieser fucking Yawgmoth, über den wir schon so oft geredet haben in letzter Zeit, der -1/-1 direkt mal erstmal verpasst. Ich gebe der Karte ein Spiel. Ich finde, es ist eigentlich nicht viel an ihr auszusetzen. Der Kritikpunkt, den Freddy gerade genannt hat, den finde ich sinnvoll. Aber gleichzeitig ist halt wiederum der Vorteil, du kannst eben dann doch equippen und das Ding dann noch mal einen Ticken schwerer zu removen machen, wenn du es dadurch nicht mehr zu einer Kreatur machst. Also ich finde, es balanced sich so ein bisschen aus. Es gibt ja Leute da draußen, die so ein kleines Bullshit-Bingo für den Commander-Kompass haben. Mit bestimmten Sachen, die wir regelmäßig sagen. Mir wurde schon gesagt, eine der Dinge, die ich häufiger mal sage, ist, diese Karte ist solide wie Linsensuppe. Aber es ist leider so, diese Lion Sash ist solide wie Linsensuppe. Es ist ein Top-Graveyard-Hate, gibt nichts daran auszusetzen. Und ich finde Reconfigure eine sehr, sehr schöne, elegant designte neue Mechanik. Deswegen ein klares Spiel von mir. Und damit würde ich auch gleich mal weitergehen. Nämlich mit dem Stichpunkt elegant designed. Und ich mag dieses Set, weil ich das Gefühl habe, dass es diesen Trend fortsetzt, außergewöhnliche, interessante neue Design Spaces zu öffnen, ohne unbedingt overpowered zu sein. Also das wird sich so ein bisschen als Theme auch durchziehen durch meine heutigen Card Choices. Und ich fange jetzt mal mit was an, das euch überraschen könnte, weil ich das aus Versehen nicht in die Shownotes geschrieben habe, weil ich peinlicherweise vorhin in der Arbeit nicht die Multicolored-Karten des Sets angeguckt habe und mich schon gewundert habe, warum sind da so wenig Karten, denen ich ein Spiel gebe. Und zwar möchte ich explizit die Planeswalker-Designs loben in dem Set. Planeswalker, ich habe so ein bisschen eine komplizierte Beziehung zu denen. Ich habe es schon ein paar Mal im Podcast gesagt, ich lese mir die mittlerweile kaum noch durch, weil oft ist einfach super viel Text und dann macht es doch irgendwie was Ähnliches wie was schon da war. Also wir hatten mal den Chandra-Koeffizienten bei uns genannt im Podcast. Und sowohl die neue Tamio als auch die Wanderer-Karte als auch der Ninja-Planeswalker finde ich alle sehr, sehr originelle Designs. Und leider hat sich mein Browser jetzt gerade aufgehängt, deswegen kann ich die neue Tamio nicht auswendig vorlesen. Aber die würde ich gerne mit euch besprechen, weil die ja auch flavormäßig sehr interessant
dann
ist.
Dann lese ich sie vor für dich. Mana. Zwei,
sagst du sie kurz, Freddy? Danke.
Genau. Zwei, ein Grün, ein Blau und ein Phyrexian Hybrid Grün-Blau oder Compleat. Und sie ist ein Tamio Planeswalker mit 5 Loyalty oder Compleated. Das heißt, wenn ich sie mit diesem 2 Leben Zahl statt mit Mana, also für 4 Mana caste, kommt sie mit 2 weniger Loyalty Marken rein. Also ist sie dann ein 3 Loyalty Commander für 4 oder ein 5 Loyalty Commander für 5. Plus 1 tap up to 1 target artifact or creature. It doesn't untap during its controller's untap step. Minus X. Exile target non-land permanent card with mana value X from your graveyard. Create a token that's a copy of that card. Also sie reanimiert was als Token-Kopie quasi. Und minus 7, create Tamio's Notebook, a legendary colorless artifact token with spells you cost cast 2 less to cast and tap draw a card.
Dankeschön, mein lieber Freund. Ich will jetzt auch gar nicht so sehr über die einzelnen Fähigkeiten reden. Ich glaube, Planeswalker tauchen bei uns im Spiel oder Exil auch deswegen so selten auf, weil sie so unfassbar viel Text haben. Aber ich finde dieses, wie du es so schön sagst, das Completed oder Completed eine schöne Fähigkeit, weil ich das einen spannenden Design-Space finde. Zum einen die mit einer Mechanik, die vermutlich mehrere Planeswalker-Karten in Zukunft haben werden, die Anzahl der Loyalty-Marken zu verändern, mit denen die kommen. Und es ist ein cooles Balancing von Phyrexian Mana, was ja notorisch unbalanced ist und auf die Art und Weise vielleicht ein bisschen mehr balanced ist. Und deswegen würde ich dieser Karte ein Spiel geben. Nicht, weil es jetzt der von den Effekten her der originellste Simic Walker aller Zeiten ist, aber weil ich zum einen eben diesen Design Space interessant finde und zum zweiten es einfach Worthos-mäßig mich richtig gemindfuckt hat, als ich diese Karte gesehen habe, weil ich Tamio immer geliebt habe und es geht mir schon nahe, dass die jetzt ein Phyrexian ist, aber ich finde es sehr, sehr cool.
Es ist aber ein Phyrexian, den Jochen spielt, weil da ist ja kein Schwarz drin.
Ja, ich habe ja immer diese seltsame, gruselige Faszination für New Phyrexia, weil die ja
Solltest du mal drüber nachdenken, Jochen. Ich weiß nicht, was das aussagt.
Das ist eine gute Frage, was das aussagt. Das werden wir nie rausfinden. Ich finde es aber, also ich würde ja auch ein Spiel geben, weil ich das für die Geschichte von Magic, also rein aus Lore-Gründen finde ich das einen coolen Schritt, weil wir ja jetzt in Neon Dynasty zum ersten Mal sehen, dass mit ein bisschen Technologie aus Kamigawa die Phyrexianer in der Lage sind, Planeswalker, Funken, also Sparks, nicht auszulöschen, wenn man jemanden completet. Das war ja sonst immer das Problem. Man kann ja jeden im Grunde umbauen, aber die verlieren dann halt diese spezielle Fähigkeit. Und jetzt geht das, aber gleichzeitig hat es mit dieser Completed-Mechanik, zeigt es halt das, was so ein bisschen, wo ist es in Herr der Ringe, glaube ich, wo es darum geht, dass Morgoth, also im Silmarillion, dass Morgoth ja nur Dinge nachäffen kann, wie zum Beispiel Trolle nach Ents, die sind dann halt aber auch nicht so gut wie das Original und so ist es bei Phyrexia ja auch. Die bauen etwas nach, aber ihnen fehlt halt noch diese eine Sache, ja, die man vielleicht einfach, das ist in einem, so einem schnulzigen Film wäre es halt zum Beispiel die Kraft der Liebe, die kann man nicht mit Maschinen nachbauen.
Wobei, jetzt wo du das gerade sagst, es ist ja eigentlich flavormäßig auch ein bisschen kontraintuitiv, weil ich glaube, die Geschichte von Completed und von Phyrexia ist ja, dass die Leute massiv loyal sind. Also sie wird ja komplett gebrainwashed und sie empfindet sich jetzt als Phyrexianerin und ist Teil dieser Schwarmintelligenz und so. Und dann hat sie weniger Loyalitätsmarken. Also eigentlich macht das keinen Sinn, wenn man mal so drüber
nachdenkt. Ich glaube, das heißt nur, dass sie schwächer ist dann als Planeswalker.
Ich hasse es hier gerade, der Grumpy Grump zu sein, aber ganz ehrlich, ich mag die Planeswalker bis auf den Wanderer nicht. Wanderer mag ich, aber Tamio, ich würde sie vielleicht spielen, also aber für mich ist es halt ein 5-Mana-Commander, weil für mich, ich finde, es lohnt sich einfach fast nie zu completen, für 4 zu spielen mit den 3 Loyalty, weil auf was ich wirklich schaue, ist dieser Minus-X-Effekt. Und wenn ich was mit ihr zurückholen möchte, dann halt auch wirklich was diesen Impact hat, was für 4 oder 5 Mana ist, halt einfach, dass ich on-Raid bin quasi, dass ich so eine Art Eternal Witness-Effekt habe mit ihr. Der fehlt mir ein bisschen, wenn ich einfach eins mehr zahle und dann, also ich bin halt einfach nicht super zufrieden mit ihr, was dieses Completed angeht, weil ich denke, das ist ein bisschen der Nerf, der zu hart ist, wenn ihr die Stärke so stark an diesen Minus-X-Effekt angebunden ist.
Aber findest du es ganz kurz, Rückfrage, Freddy, als alter Emblem-Kritiker, findest du es nicht cool, dass sie ein Emblem gibt, mit dem man interagieren kann? Mit ihrer Ultimate? Im Prinzip ist das ja das. Und das ist ja eigentlich was viele Leute immer an diesen Emblemen kritisiert haben.
Ich finde, ja gut, das finde ich ist cool, aber das hieß nicht der erste Planeswalker, der das macht. Ja. Also aber dafür gebe ich jetzt halt keinen Punkt für was andere auch nicht machen. Aber ich mag auch den Kaito überhaupt nicht. Der ist halt so richtig, da fehlt mir halt wieder die Power oder den Grund, weswegen ich den eigentlich spielen möchte. Ich mag die statische Fähigkeit nicht so ganz gern. Das Phasing ist eh immer was, wo mit ich so, muss das sein. Und ich finde, der macht halt einfach zu wenig im Gegensatz zu den anderen guten, die wir haben. Wanderer finde ich ein sehr schönes Design. Wanderer, super. Aber ich muss den anderen zwei ein Exil geben. Die machen mir einfach viel zu wenig. Aber um jetzt halt mal wegzugehen von Grump Freddy, weil eigentlich mag ich sehr viele Karten aus dem Set.
Ja.
Eganjo Uprising ist eine Karte, wo wahrscheinlich andere Leute nicht mögen, aber ich mag sie extrem. Die ist X und Boros für eine Hexerei. Kreiere X 2/2 weiße Samurai-Kreaturen-Token mit Vigilance. Außerdem bekommen sie Menace und Haste bis zum Ende des Zuges. Deine Gegner kreieren jeweils x 2-2er Samurai-Tokens mit Vigilance minus 1. Also wenn ich die Karte für 3 spiele, bekomme ich 1 Token, die anderen 0. Wenn ich sie für 10 spiele, bekomme ich 10 Tokens mit Haste und Menace zusätzlich und die anderen bekommen 9. Ich liebe den Hunted-Cycle. Das Problem ist nur, der Grund, weswegen man die Hunted-Karten spielt, normalerweise in Commander, ist, weil man möchte ja, dass die Gegner so viele Tokens wie möglich haben, damit man das punishen kann. Aber Hunted-Karten geben halt immer nur einer Person Tokens. Die löst das Problem. Und was kann man damit anfangen? Naja, Eganjo Uprising hat ein bisschen Kombo-Potenzial mit der Vinota, weil sie macht nämlich nur Samurais. Keine Human-Samurais, keine was anderen Dinge. Was erstens extrem starkes Kombo-Potenzial ist, aber insbesondere in diesen Group-Slug- und Punishment-Decks, für dass die Gegner Kreaturen haben, ist die richtig gut. Weil, sagen wir mal, du hast einen Rampaging Ferocidon. Auf einmal wird die Karte noch zusätzlich zu einem Hurricane. Vielleicht kann ich das da verwenden. Und mir gefällt einfach das Kombo-Potenzial von den Top-End, als auch dieses Kombo-Potenzial von einer Low-End-Karte. Und ich denke, die wird ein bisschen unter Weg fallen, weil die Leute sind so, ich möchte aber nicht unbedingt was damit machen, aber da ist so viel Power hinter der Karte, dass es sich lohnt, denke ich, einfach durch diese Dinge zu springen und da hat man diese Momente von, ich zeig dir mal, was richtig cool ist.
Ich glaube, ich muss mit der Karte noch warm werden, wenn ich da mal mit der spiele. Die würde jetzt von mir ausschließlich ein Spiel kriegen für ihr cooles Artwork. Sonst bin ich mal wieder zu small brained dafür, weil ich dann auch immer denke, ich möchte die Samurai, nehmt eure Finger weg, ihr braucht keine Samurai. Aber die sieht so, so schön aus. Es war auch eine der Karten, die mich so ein bisschen, den skeptischen Jochen so ein bisschen mit Neon Dynasty versöhnt haben. Also generell die Designs, also die Art Designs. Weil man sieht daran, dass da ist schon im Hintergrund sind coole neue Sachen, aber es ist trotzdem, ist es halt Kamigawa in seiner ganzen Essenz. Und es ist nicht plötzlich jemand, der mit einem Auto ein Drive-By macht in so einem Neon-Café.
Das ist übrigens witzig, dass du das jetzt auch von dir aus sagst, weil ich das ja auch, ich glaube, ich hatte das auch in die Shownotes geschrieben, aber das ist was mir aufgefallen ist, als ich jetzt die Karten für die heutige Folge mir angeguckt habe. De Sancho Hund bei Wizards of the Coast, die haben es echt clever gemacht, dass sie in den Promo-Artworks und in dem Trailer auf die 11 gegangen sind mit den Cyberpunk-Sachen und irgendwelchen Laserzeug und Nanorobotern und Metaverse und was weiß ich alles. Und man sich ja wirklich gedacht hat, so okay, das wird schon komisch. Wir hatten das ja auch im Podcast ein paar Mal thematisiert in manchen Folgen, wenn dann irgendwelche Leute mit einer Laserwaffe da vorbeikommen. Und wenn man sich aber mal die Artworks im Set so anguckt, und ich hätte das jetzt auch erwähnt bei dieser Karte, Die könnten auch einfach auf einer Fantasy-Welt sein. Also nichts an dem Artwork dieser Karte sieht nach Cyberpunk oder Future aus. Die einzigen Karten, wo es wirklich nicht zu verkennen ist, sind ein paar von den Reconfigure-Artefakt-Equipments. Also zum Beispiel dieser Oni-Helm mit diesen Beinchen und so weiter. Aber die ganz große Mehrheit der Karten passen enorm gut flavormäßig in das restliche Multiversum rein. Und ich bin mir sicher, dass das kein Zufall ist. Also die haben, glaube ich, diesen in der Promo extra stark auf Cyberpunk gemacht. Und deswegen, weil ich das cool finde, dass Wizards das so gelöst hat, weil mir das sehr, sehr gut gefällt, meinem inneren Mini-Vortos, kriegt Iganjo Uprising auch ein Spiel von mir. Ein zusätzliches Spiel kriegt es aber durchaus auch, weil Freddys Pitch für die Karte mich überzeugt. Also ich finde sie mechanisch auch sehr, sehr cool. Ich mag die Tempting, diese rote Karte Tempting, ich weiß nicht mehr, was das war, Vengeance oder so,
ja.
Wo du X zahlst und so viel Tokens bekommst und dann können die Gegner mitgehen und du kriegst dann nochmal mehr Tokens. Ich finde solche Designs immer super interessant im richtigen Deck, wenn du mit Goat spielst, wenn du mit Dingus Stuff ist es, glaube ich, spielst, wo Leute immer Leben verlieren, wenn ihre Kreaturen sterben. Alle solche Dinge sind das coole Karten. Und das Schöne finde ich, dass sie auf eine ganz interessante Art und Weise Parity bricht eben. Also, dass deine halt diese coolen Fähigkeiten bekommen und die gegnerischen kriegen die halt nicht. Das finde ich noch ein cooles Design. Aber ich weiß es gar nicht, Jochen, ob du ihr schon ein Spiel oder Exil gegeben hast, oder?
Ich hatte ein Spiel für das Artwork gegeben. Und also ich würde ihr auch kein Exil so geben für die Mechanik.
Erstes Triple-Spiel, unerwartet.
Weil, also ich muss halt mit der noch warm werden, weil wie so oft ist halt Freddy einfach der Brainiac-Professor bei uns. Ich bin halt nur so ein Feldexperiment-Soldat, dem drückt man das dann in die Hand und ich brauche dann halt 15 Jahre und sage ich, ja, es hat sich bewährt.
Hast du denn dafür eine Karte am Start, die dir besser gefällt?
Ich habe eine, die mir besser gefällt, die lustigerweise kein Samurai ist, obwohl sie aussieht wie ein Samurai. Ein Artefakt, eine Artefaktkreatur. Ich habe es scheinbar mit Artefaktkreaturen. Das Containment Construct für 2 Mana. Es kriegt ein Spiel von mir, denn das hat 2/1 und dafür wird es noch kein Spiel kriegen, wie auch. Aber es hat natürlich auch einen guten Text. Nämlich immer, whenever you discard a card, you may exile that card from your graveyard. If you do, you may play that card this turn. Das finde ich eine super schöne Sache, weil das, also dadurch kriegen zum Beispiel diese ganzen Zieheffekte, für die man auch was hergeben muss, kriegen eine neue Dimension. Und das mag ich lieber, als einfach nur so netto ganz viele Karten ziehen, weil ich bin ja, das hat sich, glaube ich, inzwischen rumgesprochen, schon sehr dafür, für diesen roten Ansatz, dass Dinge was kosten müssen. Also dass man was hergeben muss, damit man was kriegt. Jetzt kann man sagen, dass ich selber mich dahinter gehe, weil ich kriege ja jetzt noch zusätzlichen Effekt, aber man muss es dafür auch exilieren aus dem Friedhof. Also man muss halt wieder so eine Abwägung machen, okay, will ich die Karte jetzt auch noch spielen? Man muss sowieso ja bei so ganz vielen Sachen wie eben diesen roten Drawspell sowieso schon überlegen, was werfe ich denn jetzt ab? Und das muss man hier noch weiter, und es ist nicht nur für Rot gut, und das ist, es gibt ja auch Discard-Strategien in anderen Farben, und dadurch, dass es ein Artefakt ist, kann man das da durchaus noch gut unterbringen. Und es wundert mich, dass es kein Samurai ist, denn es ist halt offensichtlich in seinem Artwork ein Samurai.
Konstrukt-Samurai. Loyalität reinblutet.
Die Sache zu dieser Karte, oder magst du, Freddy, zuerst? Aber ich habe direkt was, eine Anmerkung dazu.
Ich habe eine kleine Anmerkung. Der Jochen scheint halt, weil das Große ist ja die Vergangenheit gegen die Zukunft, quasi so die Tradition ist die Enchantment-Seite und die Artefakt-Seite ist ja dann die Zukunft, und der Jochen scheint halt sehr auf die Zukunft zu pochen hier mit Lion Sash und dem Containment Construct. So stark die Karte ist, mag ich die nicht. Ich finde, ich muss dir ein Exil geben aus dem einfachen Grund, dass ich mir ums Verrecken nicht erklären kann, wieso dieses Containment Construct aus dem Flavorgrund Karten zurückbringt. Was contained es? Was ist es, ein Konstrukt? Wenn du Handkarten abwerfst, ist es ja eigentlich so, Faithless Looting, und dann ist der draußen und sammelt er das Zeug auf? Nee, er kämpft irgendwie, und mit was kämpft er dafür? Die Karte ergibt für mich einfach für den Effekt, den sie hat, mit dem Artwork und mit dem, was sie ist, dieses Konstrukt einfach keinerlei Sinn.
Ja, ich kann mich dir direkt anschließen, Freddy. Ich habe nämlich einen ähnlichen Nitpick an dieser Karte, weshalb ich ihr auch ein Exil geben muss. Nämlich, es ist ein Artefakt, das gibt deinen Karten Pseudo-Madness. Sie haben schon einen Namen mit einer Alliteration, und es ist die größte verpasste Gelegenheit dieses Sets, dass sie die nicht Madness-Maschine genannt haben. Das wäre so cool gewesen. Warum Containment Construct? Madness-Maschine, es hätte Sinn gemacht für Freddy. Es wäre eine coole Anspielung gewesen für alle, die die Madness-Mechanik kennen, was ja ungefähr alle sind. Und es wäre auch eine Alliteration gewesen. Und es hätte auch zu dieser Artwork gepasst. Man muss gar nichts ändern. Haben sie nicht gemacht, deswegen leider ein Exil. Next.
Und vor allem dieses Containment Construct. Also, ich meine, wo discardest du Karten? Ja, eigentlich in Rakdos.
Eben, es interagiert einfach mit allen Madness-Strategien dieser Erde und wird auch in diesen Decks gespielt werden.
Kamigawa ist ja durchaus eine Plane, auf der Corporate-Interessen im Vordergrund, also jetzt im Vordergrund stehen, weil es eben gerade Cyberpunk und sowas hat, also diese ganze Ästhetik. Welches Unternehmen nennt denn bitte sein Gerät Madness-Maschine und lässt es dann raus auf die Straße?
Ja, aber was contained es? Ich meine, Containment?
Ich glaube, es contained Kami-Energie, ehrlich gesagt. Das sagt, dass es, also der Flavortext sagt ja, dass es Merch-Sites absucht und da die Reste einsammelt. Ich glaube, es contained Kami-Energie, damit du sie dann noch einmal benutzen kannst, und dann ist es weg.
Also, aber dann verwandelst
du sammelt quasi doch Restenergie.
Aber dann auch verwendest du das doch. Also die sammelt es ja nicht ein, um es für sich zu haben, sondern die verwendet das ja als Waffe dann, wenn du Karten damit castest.
Das führt, glaube ich, zu weit, die Philosophie dahinter, aber ich verstehe deinen Punkt.
Soll ich mal weitermachen mit meiner nächsten Karte? Was haltet ihr davon?
Na klar.
Ihr dürft euch aussuchen. Soll ich meine absolute Lieblingskarte im gesamten Set sagen oder die Karte, die ich am schlimmsten finde im gesamten Set?
Mach mal deine Lieblingskarte.
Ja, Lieblingskarte.
Okay. Es ist, und zwar mit weitem Abstand, die Karte in dem Set, die ich wirklich am aller coolsten finde. Und es ist Tatsunari Toad Rider. 3-3 Human Ninja, 2 farblose, 1 schwarzes. Und er sagt, immer wenn du einen Verzauberungszauberspruch wirkst, wenn du nicht bereits eine Kreatur namens Kaimi kontrollierst, schaffe einen Token. Kaimi heißt er, es ist ein legendärer 3-3 schwarzer und grüner Frosch. Und er hat die Fähigkeit, immer wenn du einen Verzauberungszauber spielst, verliert jeder Gegner ein Leben und du kriegst ein Leben. Und dann hat Tatsunari noch die aktivierte Fähigkeit für ein farbloses und ein Simic-Hybrid-Mana. Wird er und ein Frosch deiner Wahl, den du kontrollierst, bis zum Ende des Zuges unblockbar, beziehungsweise können nicht geblockt werden, außer von Kreaturen mit Fliegend oder Reach. Diese Karte ist so cool, weil sie ist eine Legende, die in so unterschiedliche Richtungen baubar ist, finde ich. Und das ist das, was Wizards in letzter Zeit immer und immer wieder hinkriegt, für mich sehr, sehr gut hinkriegt, Legenden zu designen, die nicht offensichtlicherweise overpowered sind und trotzdem super spannend sind. Also jetzt ist es ist ein Enchantress Commander in Sultai. Du kannst Frog Tribal damit machen. Du kannst irgendwie Unblockable Gedöns machen damit. Du kannst auch einfach ein ganz normales Aristocrats Deck mit dem bauen, mit der Ability. Und gleichzeitig gibt er dir aber auch nicht 10 Millionen Tokens, sondern eben nur diesen einen legendären. Und die Fähigkeit mit dem Drain ist auf dem Frog-Token, das heißt, sie bleibt, auch wenn Tatsunari zum Beispiel kaputt gemacht wird. Und überhaupt der Flavor ist so cool. Es ist ein Ninja, der auf einem Frosch reitet. Ich krieg da massive Naruto-Vibes, auch wenn ich diesen Manga seit Jahren nicht mehr angeguckt habe. Aber ich finde das einfach immer noch eine coole Sache, dass Frösche einfach Badass sein können. Und ich habe das letzte Mal, als wir diese Simic-Frosch-Legende hatten, habe ich auf sie gehatet. Das ist jetzt endlich die Frosch-Kreatur, die ich liebe. Leider habe ich schon ein Sultai-Deck. Ich werde mir den wahrscheinlich nicht bauen. Ich habe auch schon ein Enchantress-Deck. Aber ich finde es ein saugeiles Design. Absolutes Spiel von mir auf allen Ebenen.
Jochen?
Dass eine schwarze Karte kriegt trotzdem von mir ein Spiel, weil sie wirklich mechanisch sehr interessant ist, da bin ich fast ein bisschen traurig, dass ich sie nie spielen werde. Ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, dass mein allererster D&D-Charakter ein Froschmann war. Also ich habe absolute Liebe für Frösche. Und ja, dazu muss man eigentlich nicht mehr sagen. Die sieht auch noch cool aus. Das Artwork ist lustig. Das ist so eine fiese Frosch-Kreatur auch noch. Also so, obwohl die sieht auch ein bisschen, ich glaube, mit der kann man sich gut anfreunden. Der hat so eine
kleine Rüstung am Rücken.
Die sieht schon aus wie jemand, der halt deine blöden Nachbarn frisst, aber zu dir das liebste Haustier aller Zeiten ist.
Vergleiche nur mal mit dem Gitrog-Monster oder sowas. Also, das ist wesentlich sympathischer.
Aber sie hat keinen Arm raushängen. Das ist schon mal sehr schlecht. Das ist negativ.
Dafür eine Zunge. Ja,
stimmt. Stimmt. Das ist ein bisschen ein Fail, leider. Das wäre ein gutes Easter Egg gewesen.
Ich bin mir nicht. Ich gebe ihr ein Spiel. Wieso ich ein bisschen zweifel, ist halt einfach die aktivierte Fähigkeit. Für mich ist es halt so, man möchte halt die neuen Ninjas kombinieren und dafür braucht man halt Sultai, weil es jetzt halt auch Ninjas in Grün gibt, der Springleaf, der halt für Ninjas Länder holt und sonstiges. Und dafür braucht man eben die Sultai-Legende. Grund, weswegen ich halt ein bisschen hadere, ist, weil mir kommt so vor, als wäre da ein Cycle gewesen und der Cycle existiert nicht. Und das liegt nämlich daran, weil zum Beispiel Enchantments sind in grün-weiß und grün-schwarz. Aber wieso gibt's diesmal keinen Absan? Aber für Samurais, die in Mardu sind, gibt's einen Commander. Für Sultai gibt's den Commander. Und das ist ein Grund, weswegen ich eigentlich nicht so ganz zufrieden bin mit den drei, weil es kommt mir wirklich so vor, als wär die Temur Auras-Legende und die Absan-Enchantress-Legende, als wären die einfach nicht da. Oder als wären die im Design geändert worden. Also ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass diese Satsuki, die Celestia-Legende, ursprünglich Absan war. Und dann haben sie es halt für Standard vielleicht das Schwarz rausgekartet.
Ja, das ist ein guter Punkt, dass du das sagst. Das wirkt so, als ob da was fehlen würde. Das ist mir auch schon aufgefallen. Meine Theorie ist natürlich, dass Tatsunari gesagt hat, es kann keine anderen Wedge-Legenden neben ihm geben und die anderen einfach in Ninja-Manier gemeuchelt hat. Und dann kann ich da nichts dagegen haben, weil er ist ein Badass. Aber du hast recht, das fehlt.
Aber an sich ist halt über Tatsunari, ich glaube, das ist auf jeden Fall einer der cooleren Sultai-Commander und ich glaube, damit kann man auch ganz gut Spaß haben und deswegen werde ich das auch nicht weiter erläutern. Aber eine Karte, weil du hast jetzt mit der... Ach nee, Jochen ist jetzt dran.
Nee, du kannst zurück weitermachen, sonst hätte ich jetzt, also ich habe schon eine, die ein bisschen dazu passt, zu diesem Legendary Token, den der erzeugt, weil ich habe eine Exilkarte.
Ja, dann mach doch mal, das ist doch ein guter Spoiler, dann bleiben die Leute gerade im YouTube-Video dran hängen, wenn sie wissen wollen, was Freddys Karte ist. Und übrigens, wenn ihr gerade dabei seid, lasst mal unten einen Kommentar da mit euren Spiels und Exils des Sets.
Wenn ihr auf dem Weg nach uns seid, könnt ihr auch direkt die Glocke drücken, das hütet euch davor, von Fröschen erledigt zu werden. Oder das ist
der
Ninjas.
Gong vom Anfang der Folge. So, Jochen, ich bin gespannt.
Meine Exilkarte hat was damit zu tun, also nicht genau mit dem, was Tatsunari kann, denn Tatsunari profitiert davon nicht. Denn der sagt ja, da geht es ja um den Namen des Tokens, den man erschafft. Meine Exilkarte ist die Mirror Box, ein Artefakt für 3, die sagt, die Legendärregel wirkt sich nicht auf Permanents aus, die du hast, also auf deine bleibenden Karten. Jede legendäre Kreatur kriegt +1/+1 und jede Nicht-Token-Kreatur, die du kontrollierst, kriegst +1/+1 für jede andere Kreatur, die du mit dem gleichen Namen hast wie diese Kreatur. Es ist ein bisschen so eine Mischung aus, ja, Commander Legends, nichts hat mehr Legendary-Status und dem Code of Arms. Und ich mag das nicht. Also das ist jetzt natürlich das Set nicht nur für Commander entworfen, aber es dreht sich halt in Commander, worüber wir hier sprechen, um Legendary Creatures als Commander. Und ich will einfach keine Karten mehr, die das einfach so weg erklären und gleichgültig machen. Und dazu ist es, ja, natürlich, die zweiten Effekte sind dann wieder, das weiß man direkt jetzt, alles, was sie sonst macht, ist vernachlässigbar. Nur diese oberste Zeile, die ist wichtig, damit man lauter Scheiß damit machen kann.
Persistent Petition.
Okay, da muss ich jetzt direkt reingrätschen. Tut mir leid, Freddy, aber Jochen, das hat doch nichts mit Commander Legends zu tun. Diese Karte ist doch ein Callback zur Mirror Gallery aus dem Original Kamigawa für 5 Mana, das Artefakt, das dasselbe gemacht hat, auch die Legend Rule außer Kraft gesetzt hat,
ja,
und sogar eine vergleichbare Artwork hatte. Also von mir kriegt die Karte ein dickes Spiel, weil ich das so cool finde, diesen Callback zu haben und immer traurig war, dass die Mirror Gallery einfach ein bisschen zu nischig ist und ein bisschen zu wenig macht, um im Commander wirklich dann letztendlich einen Slot zu kriegen, es sei denn, man baut wirklich ein Deck um sie rum und dann hat man diesen Effekt wiederum nicht oft genug. Mittlerweile hat man ihn oft genug. Und ich sehe deinen Punkt mit dem, Legenden und so weiter, sollte man nicht kopieren. Aber andererseits, ich hätte halt auch gerne 25 Tatsumaris an meinem Board und 33 Kaimi Frogs. Und wer jetzt von uns beiden recht hat, ist meistens der mit den Kaimi-Frogs.
Aber Kaimi-Frogs kannst du ja nicht mehr erschaffen, weil der Kaimi sagt doch, du darfst keinen mit dem gleichen Namen haben und es ist egal, ob er Legendary ist.
Jochen, ich, das heißt, ich populate da einfach denen die Socken weg.
Nein, ich
und
find's
kopier
ja gut.
Tokens und so weiter.
Versteh mich nicht falsch, ich finde das großartig, die Vorstellung, dass 25 Tatsunaris auf einer einzigen Kröte dich angreifen. Das ist dann halt wie so ein Kriegselefant mit einem Arsch.
Wie so ein Clown-Clown.
Ja. Oder so wie diese Mumakil in Herr der Ringe 3, wo einfach unglaublich viele Leute oben drauf sitzen.
Also, ich habe ja hier eine ganz coole Neonbeleuchtung und ich verwende eine Kamera. Also, es ist eine alte Kamera, weil wir hatten das Problem, dass die letzte Kamera so ein bisschen verzögert ankam und das halt im YouTube-Video relativ dumm ist. Wieso rede ich darüber? Weil ich finde das interessanter als die Karte. Ich bin von dieser Mirror Gallery so eiskalt gelassen und ich wusste, das ist was so die Referenz, wir wissen, dass sie kommt, wir wissen, dass es ist, jetzt ist sie da.
Yeah. Damn, der Shade, ey, von euch heute, das ist ja unerhört. Ich fühle mich so basic, weil ich diese Sachen gut finde. Aber andererseits, ich habe auch 25 Tatsunaris und ihr habt keinen Tatsunari.
Dein Punkt finde ich übrigens super, Fritz. Also das, diese Rückbesinnung auf die Karte und auch mit dem Artwork, das finde ich schön. Ich finde nur die Karte mechanisch ist die halt für mich ein mich nervt.
Weißt du was, ich hau gerade mal die Karte raus, die mich eh am meisten nervt. Und zwar ist es The Kami War. Ich habe nämlich mal überlegt, ob ich die Karte überhaupt nehme, weil ich ein bisschen negativ bin. Aber ich muss halt einfach die Karte, die ich am wenigsten mag, nehmen. Und der Grund, weswegen es ist, für Leute, die es nicht wissen, es gibt jetzt eine neue Art Cycle von Saga. The Kami War ist eins und eins von jeder Farbe, also eine fünffarbige Saga, mit erstens Exile Target Non-Land Permanent and Opponent Controls, also ein Exil. Dann kannst du eine andere Target, also auf den zweiten Saga, return up to one other target Non-Land Permanent to its owner's hand. Then each opponent discards a card, verlangsamt die Leute. Und für drei, und für den dritten flippst du es in Okagachi Made Manifest. Das ist ein 6-6 fliegender Trampel. Okagachi hat alle Farben. Und immer wenn Okagachi Made Manifest angreift, dann muss attacks defending player chooses a non-land card in your graveyard. Return that card to your hand. Okagachi Made Manifest gets +X/+0 until end of turn, where X is the mana value of that card. Also wenn dieser 6-6 fliegende Drache angreift, dann darf der Gegner, den man angreift, eine Karte aus deinem Friedhof auf die Hand nehmen. Wieso mag ich diese Karte nicht? Okagachi ist immer jemand, den es richtig schlecht geht. Okagachi ist einer meiner Lieblings-Quasi-Legenden aus der Lore-Geschichte und der bekommt immer einer der eventuell stärksten Wesen im Multiversum. Der kriegt halt 6-6 Drachen und billige Commander, die unter Dingen was wegmachen. Und dann darf ich die Karte mit Elspeth Conquers Death vergleichen, die eine Karte ins Exil spielt, die Dinge verlangsamt und eine Kreatur zurückholt oder einen Planeswalker aus dem Friedhof mit +1/+1 Marken, die meistens stärker sind als die Rückseite von Okagachi selbst. Und das Wichtige ist eben an den Kami War, dass wenn die Dinge transformieren, sie kein Haste haben. Das heißt, du musst erstmal, nachdem sich das Ding transformiert, eine Runde warten, damit du angreifen kannst, damit der Gegner dir eine Karte aus dem Friedhof holen kann. Die Karte ist so schlecht, wenn ich sie mit Elspeth Conquers Death vergleiche, die eins weniger kostet und nur weiß braucht und keine fünf Farben. Und dann ist es halt wieder Okagachi, der aufs Maul kriegt. Wieso ist Okagachi so scheiße?
Ich fühle mit dir. Lieber Freddy, ich finde tatsächlich Okagachi auch eins der coolsten Lebewesen im Multiversum. Ich habe eine Schwäche für große, fette Hydren, wie der Apex Devastator bezeugen kann, aber auch Progenitus finde ich cool. Und Okagachi, ich glaube, ich bin einer der wenigen Leuten, die seine Karte aus dem Commander Precon nicht total blöd findet, weil ich fand der von der Artwork her und irgendwie alles immer ganz cool. Und ich finde auch diese Karte gar nicht mal so schlecht, wie du sie jetzt findest. Vielleicht auch einfach, weil ich weniger Erwartungen an sie hatte. Aber ich mag die Artwork in den verschiedenen Versionen von ihr. Und ich finde sie irgendwie ein elegantes Design. Und ich finde diesen Attack-Trigger von ihr sehr cool. Ne? Also Defending Player, der verteidigende Spieler, wählt eine Non-Land-Card, die er dir zurückgibt. Und dann kriegt das Ding +X/+0 und es hat halt 6-6 fliegen Trampeln. Also ich finde das schon witzig. Trotzdem gebe ich der Karte ein Exil, weil ich mich frage, warum das kein legendäres Enchantment ist. Also das ist ja schon so ein bisschen Insult to Injury. Also das ist ja so, ja. Sie über das Design kann man sich streiten. Man kann das so sehen wie du, Freddy, dass es underpowered ist für das, was Okagachi sein soll. Man kann sagen, es ist vielleicht trotzdem noch eine coole Saga. Aber es ist immer noch Okagachi und das ist nicht mal ein legendäres Enchantment. Also da haben sie wirklich gesagt so, hey, diesen Okagachi, den disrespekten wir jetzt mal richtig krass.
Ja, das nennt man eine legendäre Kreatur.
Lass den mal heute so richtig krass disrespekten. Ja, es ist so weird.
Ja, es ist leicht und schwierig für mich gleichzeitig, weil also die Artworks finde ich auch toll. Dafür hätte ich auch ein Spiel gegeben, nur für die Artworks. Die kriegt von mir insgesamt ein Exil, weil ich die sowieso nie spielen werde und Freddy absolut recht hat mit diesen, also mit seinem Rant gegen Dinge, die man als ungerecht empfinden kann. Als jemand, der gerne Riesen spielt und sich immer fragt, wie kann ein Pferd Trample haben, aber ein Riese nicht, muss ich sagen, ich verstehe das, dass wie Okagachi hier fertig gemacht wird. Und es passt auch mit dem Legendary nicht, weil sowohl Okagachi ist legendär, als auch der fucking Kami War. Das ist so das Schlimmste, was jemals passiert ist auf Kamigawa. Und das steht jetzt aber daneben, in einem Geschichtsbuch, wäre das der Abschnitt direkt daneben, dass jemand gerade das Handföhngerät erfunden hat. Und beides ist gleich lang. Was für eine Scheiße.
Ja, wundervoll. Okay, meine Lieben, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, uns aufzuregen über Dinge, die disrespected wurden und irgendwie hätten cooler sein können, dann komme ich mal auch mal zu einem Exil von mir. Und es ist so ein bisschen, also ich, insgesamt liebe ich dieses Set wirklich sehr. Ich finde die meisten Designs, habe ich ja schon gesagt, sehr, sehr gelungen. Aber es gibt eine weirde Sache an diesem Set. Und zwar stehen da Karten, die irgendwie obszön overpowered sind, so wie der neue Jingetaxias, neben Karten, wo ich das Gefühl habe, da haben die jetzt echt sich, sind die wirklich vorsichtig gewesen mit dem Power Level und insbesondere zwei von den Flagship Cycles, nämlich dieser neue Drachen Cycle, also diese legendären fliegenden Drachen, die Mythic sind, und dieser Cycle mit den Sorceries oder Instants, die 4 von einer Farbe plus 1 kosten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da einen konkreten herausgreifen möchte oder das mehr so als ganzes Gesamtheit behandeln will. Ich würde den tatsächlich ein Exil geben, weil ich mag es, und das habe ich ja schon oft genug gesagt, dass Wizards nicht so overpowered Karten macht. Dass es nicht den neuen Yawgmoth macht und so. Aber man muss es jetzt auch nicht übertreiben. Also ich will schon, dass die Karten irgendwie halbwegs benutzbar sind im Commander. Und wenn ich halt überall drauf packe, so, ja, der gesamte Mana-Value darf irgendwie nicht mehr als 4 oder sowas sein, dann bringt es mir halt nicht mehr so viel, dass ich mir die obersten 6 Karten von meiner Bibliothek irgendwie angucken kann und davon irgendwelche Sachen, also bei dem Kairi, dem Blauen zum Beispiel, finde ich das sehr, sehr auffällig. Der hat 6/6 fliegend, Ward 3, also kann nicht angezielt werden, es sei denn, man zahlt 3, kostet 6 Mana, 4 beliebige, 2 blaue. Und wenn er stirbt, wählst du eins aus. Entweder nimmst du, bringst du eine beliebige Anzahl an Non-Land-Permanent-Karten auf die Hand ihrer Besitzer zurück, aber die dürfen nur insgesamt 6 Mana-Value haben, also alle gemeinsam. Oder du millst 6 Karten und nimmst dann 2 Instant- oder Sorcery-Karten aus deinem Friedhof auf die Hand. Schönes Design, ich mag immer dieses Modulare an all diesen 6 Drachen, aber irgendwie, ich finde die Effekte so klein. Also ich finde die irgendwie, ich finde die alle, auch der Weiße irgendwie, der sagt dann irgendwas mit Converted Total Mana Cost 4 oder so, da höre ich schon wieder auf. So, da beschäftige ich mich gar nicht damit, mit solchen Größen im Commander. So. Und das irgendwie so, ich finde es das cool, dass sie ein bisschen balancedere Designs machen, aber I don't know, so, also ein bisschen epischer wäre schon möglich gewesen, gerade wenn halt im selben Set die andere blaue Mythic sagt, niemand hat mehr irgendeine Chance, weil es ist Jingetaxias, der alles von dir verdoppelt und alles von den Gegnern neutralisiert. Ja. Also ich, das passt alles nicht so ganz zusammen.
Geht das für dich jetzt, also das gilt für dich für beide Cycle, für den Invoke-Cycle und den Drachen-Cycle, dass du den nicht so magst? Weil ja, die genau. Anti-Ultimatums also fallen mir auch echt nicht, aber ich lasse erst mal kurz den Jochen reden.
Ich sag vielleicht, weil du gerade den Invoke-Cycle angesprochen hast, kann man den gleich noch mit abhaken dafür. Also da gilt so ein bisschen dasselbe. Ich finde so die Color Restrictions, 4 von einer Farbe, finde ich persönlich im Commander eine schwierigere Color Restriction als 1 von jeder Farbe. Oder die Color Restriction von den dreifarbigen Ultimatums finde ich fast noch leichter zu erfüllen als 4 von einer Farbe. Das ist für mich als jemand, der gerne dreifarbige Decks spielt, eine super, super schwierige Color Restriction. Und dann mache ich das, also, und was kriege ich? Invoke the Winds. Kriege ich ein Mind Control. Gain Control of Target, Artifact or Creature, untap it. Ja, super. Für 5 Mana und 4 davon blau. Oder das andere, das Grüne, macht mir 2/4/5 Tokens mit Vigilance und Trample. So, das brauche ich halt nicht. So, was will ich? Das kann niemand interessiert sich dafür. So, Leute haben gesagt, der Rote geht noch halbwegs, aber der Rote hat auch wieder diese blöde Clause mit Total-Mana-Kosten 6 oder weniger. Darf ich 2 Instants- und Sorcery-Karten aus meinem Friedhof casten? Der ist spielbar, absolut. In Mono-Rot ist der wahrscheinlich sogar auch gut, aber er ist nicht krass.
Stormbar ist so halt cool, weil du halt mit einem Ritual ihn holen kannst und das Ritual zurück und das ist halt richtig gutes für Storm-Decks. Aber ja, ich mag okay, auch
gut, den Invoke. Dann ist einer von 10 Karten.
Ich mag so, auch ne? Den Invoke-Cycle überhaupt nicht. Ich finde als Anti, ich sage mal, Anti-Ultimatums failen die auf großer Linie. Der Rote hat ein sehr gutes Kombo-Potenzial. Jochen?
Ja. Also, ich stimme jetzt mal so dem Tendenz-Exil zu, weil das in mir was trifft, was ich halt generell mit dem Deck für ein Problem hatte, weil ich habe mir jetzt auch gerade für die Folge auch mal, ich wollte ja im Grunde...
Mit dem Set meinst du?
Mit dem Set, ja genau. Ich wollte ja eigentlich in Neon Dynasty einen Commander finden, mit dem ich dann coole Sachen machen kann, aber ich habe halt keinen gefunden, weil irgendwie die Drachen haben mich einfach nicht vom Hocker gehauen und viele von den anderen auch nicht. Aber jetzt bleibt mir mal bei denen, was ihr gesagt habt. All diese Karten hauen mich einfach nicht vom Hocker und dann, ja, cool. Was soll ich dann machen? Ich will die ja mögen, aber ich mag sie vielleicht auch, aber ich spiele sie halt einfach nicht. Und dann kriegen sie natürlich auch kein Spiel, weil...
Ja, sie haben kein Spiel.
Warum?
Ich muss mir aber für die Drachen stark machen. Also erstens, Junji, der Schwarze. Ich lieb sein Artwork, erstens. Und der kriegt definitiv von Artwork, weil ich denke, jedes Mal, wenn ich hinschaue, dass diese Blumen kleine Herzchen sind. Und ich mag einfach die Idee von den schwarzen Drachen-Gott, der halt dann da ist und dann, oder halt Drachen-Spirit, der lauter solche kleinen Herzchen-Emojis um sich rum hat. Solche pinken. aber ich denke, die sind viel stärker als du, als man als erstes denkt. Der Junji, der Midnight Sky, dass er eben einen Nicht-Drachen reanimiert und vor allem, es geht halt hauptsächlich um Reanimator. Du kannst halt schön Ketten reanimieren mit ihm, halt, wo er da ist. Und dann hast du ein Backup, wenn ein Boardwipe kommt, dass er dann vielleicht mit anderen reanimiert. Mit Karmic Guide kannst du die zwei schönen loopen. Ähnlich dieser KI, blaue, wenn er stirbt, kannst du eine Art Reanimate auf die Hand nehmen. Oder wie heißt diese 2-Mana-Sorcery, wo du Kreaturen austauschen kannst aus Friedhof und Völd. Ja, ist auch eine gute schwarze Karte. Und ich denke, du...
Deswegen kenne ich sie nicht.
Es gibt auf jeden Fall sehr viele coole Karten, mit denen...
Meinst du Living Death? 5 Mana?
Nein, 2 Mana. Du tauschst nur eine aus.
Ach so, okay, ich dachte alle.
Die ist cool, weil dann stirbt die und du kriegst die Karte gleich wieder zurück und kannst damit ein paar echt sweet Plays machen. Und auch die AO, The Sky Dawn, CMC4 und du suchst halt Non-Land Permanence, aber... Da hast du halt auch, so, wenn du denkst, du haust 5 rein und du stirbst und du bekommst 4 CMC wieder raus. Du bekommst so viel von deinem Investment wieder zurück und vor allem, wenn du sie cheatest, bis du dann rauscheatest, bekommst du dann insgesamt, auch wenn sie sterben, einen Plus wieder. Und ich denke vor allem halt, die Esper sind viel stärker, als man ursprünglich denkt. Der Rote, gut, da bin ich nicht so der Fan von. Der ist halt für Dingmacht, für Iset Dragons in Standard. Und der Grüne, den mag ich auch nicht so. Aber ich, vor allem die Esper-Drachen, denke ich, haben alle Stärken, die man als erstes ein bisschen schwach sieht. Aber eigentlich haben sie trotzdem echte Power dahinter.
Ja, ich bin vielleicht auch ein bisschen zu harsch dem Cycle gegenüber, weil wo du recht hast, ist, dass die Artworks wirklich absolut stunning sind. Also die sind wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ja. Mein Gefühl ist bei all diesen Karten, dass sie tatsächlich wirklich eher für andere Formate designt sind als für Commander und einfach einen Ticken kleiner sind als das, was ich gerne in meinen Decks hätte. Ich sag nicht, dass sie unspielbar sind, auf gar keinen Fall, aber sie wirken halt einfach, wenn ich mir vorstelle, so, das sind die Mythics und die epischen Karten und die Flagship, also wirklich die coolen, ikonischen Wesen dieser Welt, die Drachen, die legendären Drachen, und dann machen die halt nicht so viel einfach. Vielleicht muss ich da auch einfach meine Erwartungshaltung so ein bisschen anpassen.
Vor allem,
weil ich ja normalerweise schon eben gerade das cool finde, dass die Designs origineller sind und nicht mehr so overpowered wie
früher. Vor allem wegen den Schwarzen, denke ich, weil ich denke, der ist stärker als Kokusho. Aber jetzt kommen wir mal jetzt können wir mal chillen und jetzt gehen wir mal in die Invigorating Hot Springs. Das ist eine Karte, die ich schaue ja ganz gerne nach Rares und Uncommons, die mir sehr gut gefallen, und ich denke, Invigorating Hot Springs ist super. Erstens, es hat einen Affen auf dem Artwork, der badet, und dafür kriegt schon mal ein Spiel. Und es ist 1 und Ghoul für ein Enchantment. Invigorating Hot Springs kommt mit 4+1+1 Marken ins Spiel. Modifizierte Kreaturen, die du hast, haben Haste. Modifizierte Kreaturen haben entweder Equipments an sich ausgerüstet, Marken oder eine Aura. Und du kannst von Invigorating Hot Springs einmal pro Runde, also einmal in deiner Runde, eine +1/+1 Marke entfernen und auf eine Kreatur schieben. Also kannst du quasi immer eine schöne Kreatur modifizieren damit. Grund, wieso ich die Karte mag, ist, sie streitet sich zum Beispiel Fires of Yavimaya gegen, streitet sich mit relativ vielen von diesen Ghoul Haste Enablern, aber Invigorating Hot Springs halt nicht. Wenn du halt eine Marke drin hast, dann hast du diesen statischen Effekt und du bekommst einfach auch noch die Marke, sagen wir mal, Rhythm of the Wild. Hast du halt, kannst du zum Beispiel einfach mit zwei Marken reinkommen lassen. Also Rhythm of the Wild, oh, dann brauche ich sie gar nicht mehr für Haste, dann ist es einfach eine Karte, die immer Marken gibt und uncounterbar macht. Es ist auch eine gute Karte und ich mag sie einfach so sehr, weil sie als 3 CMC Haste Outlet sich erstens nicht mit den anderen streitet, zweitens ist Artwork ist einfach super gut und drittens, ich mag Modified sehr sogar. Also da werden wir vielleicht nächste Woche noch drauf kommen, wenn wir über die Dinge reden, aber Modified an sich gefallen mir die Designs extrem gut bis jetzt. Hat halt auch die Karten, die unterstützen. Und dadurch, dass diese Karte das auch noch weiter enabled, weil das ist eben so das Problem, was du sagst, hey, ja, aber was ist, wenn eine Mechanik da ist, die halt nur in einem Set da ist? Das einfach die Designs gut machen und dann spielt man sie auch mit oder ohne. Und so, ja. Und so eine Karte wie Invigorating Hot Springs voll. Hat halt einfach, ist in sich geschlossen, hat aber die Mechanik. Ich finde die richtig gut.
Ja, sind Affen drauf, was soll man sagen? Also ich gebe dem auch ein Spiel, auch wenn ich sagen muss, dass, ja, also das alles, was du sagst, ist natürlich richtig. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der alle drei von diesen Ghoul Enchantments in ein Deck reinballert. So viel alles hat Haste, brauche ich dann auch nicht. Aber die erfüllt halt ihren Zweck sehr gut. Die sieht cool aus. Und Modified ist halt eine schöne Sache, um diese ganze, um so ein Feld mal zu erweitern, weil sonst immer ist es immer nur equipped oder enchantment oder enchanted oder du hast halt Counter. Und das finde ich ganz schön, weil es hilft ja auch, also jetzt nicht bei der Karte, aber generell auch zum Beispiel für diese langweiligen Boros Equipment Decks, die sind mit Modified ja schon irgendwie cooler, mit Modified Karten, weil man einfach ein bisschen mehr machen kann.
Also von mir kriegt Invigorating Hot Springs ein Invigorating Hot Spiel, weil die Karte ist so schön. Ich würde die These aufstellen, dass Leute, die dieser Karte kein Spiel geben, tatsächlich keine Seele haben, weil alles an dieser Karte ist toll. Es ist ein Affe, guckt ihn euch an, er chillt sein Leben, diese Springs sind nice. Es ist ein Enchantment, das mit +1/+1 Marken ins Spiel kommt, meines Wissens, glaube ich, das erste in der Geschichte von Magic, wo sowas draufsteht. Was ich super cool finde und ich finde es super schön, dass sie diese neuen Design Spaces so ein bisschen kreativer nutzen von den Marken, auch seit Ikoria haben wir auch das eine oder andere in dem Set, diese Ability Counter und so. Ich schließe mich dir an, Freddy, dass ich Modified super cool finde und das total interessant finde, dass sie das häufiger machen, jetzt so wie damals mit den Historic, nee, wie hießen die Karten in Dominaria, also wo sie auch so Sagas, Artifacts und Legendaries,
ja, doch, Historic.
Historic, genau. Ne? Genau. Ja. Also, dass sie einfach verschiedene Sachen zusammenfassen, finde ich cool. Und das Schöne an der Karte ist, dass sie einen tollen neuen Archetype unterstützt und aufmacht. Auch darüber werden wir, wie du gesagt hast, nächste Woche in unserer Precon-Folge ausführlicher reden. In Gruul, der sehr viel Sinn macht in den Farben und cool ist und noch fast nicht dazu Karten gedruckt wurden. Und an dieser Stelle Shoutout an den Frickel, der uns ja auch immer treu jede Woche hört und wir uns darüber freuen. Es ist eine Karte, die diesen Haste-Effekt in Gruul auf eine Art und Weise macht, die jetzt nicht irgendwie super overpowered ist, wie die Karte von Ravnica, die auch noch sagt, alles kann nicht gecountert werden und so weiter. Also es ist eine schöne Karte, eigentlich auf allen Ebenen ein klares Spiel.
Gut, gut. Dann, wer will zunächst? Du, Fritz, oder?
Ja.
Ich dachte, oder? Du oder bin ich? Ich weiß gar nicht.
Ich hätte mach ein Ziel anzubieten in der Folge, dann mache ich doch mal das. Ich bin wieder bei einem Artefakt gelandet übrigens. das ist das Thema der heutigen Folge. meine Artefakte wechseln auch zwischen Spiel oder Exil die ganze Zeit hin und her. Es geht um den Eater of Virtue. Der kriegt von mir ein Exil. Das ist ein legendäres Artefakt-Equipment. Kostet 1, ist ein wunderschönes Katana. Der sagt immer, whenever equipped creature dies, exile it. Equipped creature gets +2/+0. Okay, er kostet 1 auszurüsten. Und dann sagt er, immer wenn Kreaturen, die du damit exiliert hast, fliegend, Was gibt es noch? First Strike, Double Strike, Death Touch, Haste, Hexproof, Indestructible, Lifelink, Mana Protection, Reach, Trample and Vigilance haben. Dann hat die Kreatur, die den Eater of Virtue jetzt gerade trägt, das auch alles. Das ist eine sehr hübsche Karte eigentlich, weil die kostet nur eins und du musst nur eins sein, um es zu equippen. Aber dieser Aufbau dauert unglaublich lang und bis dahin hat man es dir doch einfach wieder kaputt gemacht. Also ich finde, das ist so ein super legendäres Schwert, das jeder kennt und jeder haben will, so irgendwie auf Kamigawa. Aber es ist am Ende halt doch nur ein Schwert und dann wirst du einfach eingeknastet von der Polizei mit Tasern. Cool. Weil du halt noch niemanden exiliert hast, der gegen Taser immun war, weil du dafür 25 Jahre brauchst. Also ich verstehe den Gedanken dahinter und ich finde den witzig, dass quasi jeder Träger Teil der Seele des Schwertes wird. Aber dieser Build-Up, bis es mal was tut, ist halt so ewig lang, da muss ich es auch gar nicht spielen.
Ich schließe mich dir mal an, weil ich gebe dem in Exil und ich habe den Verdacht, dass Freddy die abweichende Meinung hier sein wird. Und dann bin ich hier auch der Basic-Dude, weil ich sehe nicht so genau, wo ich diese Karte spielen möchte. Es ist natürlich ein bisschen besser als der Knochenbrecher für das, was es macht at Baseline, aber entweder ich spiele die in einem normalen Deck, wo es um Equipment geht und ich will Leuten auf die Fresse hauen und ab und zu stirbt mal irgendein Viech, das diesen Eater of Days getragen hat und dann ist die nächste Kreatur einen kleinen Ticken besser. Oder aber, und das dauert, wie du sagst, ewig, oder aber ich opfere das Zeug und exiliere meine eigenen Sachen nur, um dieses Equipment ein bisschen besser zu machen und dann halt, okay, der Kreatur noch irgendwie First Strike zu geben. Ja, cool. Sehe ich alles irgendwie nicht so. Vielleicht bin ich nicht genius genug, aber für mich ist das einfach keine Karte, die ich im Commander sonderlich interessant finde. Und kleines Extra-Exil von mir, weil ich finde so mittlerweile, wir hatten gerade Modified als Beispiel, könnten Sie mal irgendeine Art Evergreen-Sammelbegriff für diese ganzen Standard-Abilities machen, weil es gibt so viele Karten, die ganzen Odricks, die mich krass aufregen, weil ich mir immer diesen urlangen Text erstmal, ich sehe den und ich denke so, boah, geil, die Karte hat eine krasse Fähigkeit, total mechanisch interessant und dann ist einfach nur so, naja, wenn die eine Kreatur eine dieser Fähigkeiten hat, dann haben alle anderen Kreaturen diese Fähigkeiten auch so und die ganze Textbox ist voll damit, dass sie irgendwie diese 27, 30, 12 Fähigkeiten aufzählen. Sag halt einfach, wenn eine Kreatur von dir eine lame Standard-Ability hat, kriegen die alle. Oder kriegt halt die nächste Kreatur die auch. Das muss man doch irgendwie anders templaten können.
Ja, du hast schon gesagt, ich werde die abweichende Meinung haben. Denn ich mag den Eater of Virtue. Erstens, weil es halt eine, ich sage mal, eine Rusty Machete ist. Ein Mana, eins equippen und es gibt relativ viele gute Commander, die man mittlerweile verwenden kann, die halt, hey, wie die letzte Akiri zum Beispiel, die braucht halt einfach ein Equipment und greift damit an. Und du hast halt diese ganze frühe Utility von, wenn eine equippte Kreatur angreift, wenn eine sonstige Kreatur angreift. Und ich glaube, das ist nämlich was bei viele Leute bei der Karte nicht beachten. Die Karte braucht kein hohes Ceiling, weil die Leute sehen quasi so, oh, bis ich da ganz oben drauf bin. Was ist, wenn auf der Karte nur Haste oder Hexproof oder Flying draufsteht? So, es hat Haste und Flying oder Hexproof und Flying oder Flying und Vigilance. Das ist...
Musstest du immer noch eine Kreatur von dir ins Exil schicken, die du vielleicht lieber reanimieren
würdest? Ja, aber ich kann sie eine Kreatur geben, die relativ gut ist, die das tragen kann. Ich bank diese ganzen Akiri-Effekte ein und sobald die Kreatur stirbt, wird's halt besser dadurch, weil meistens sind ja diese kleinen Kreaturen, die man haben möchte mit Double Strike und sonstiges, die diese Dinge triggern, nicht unbedingt die Reanimationstargets, die man haben möchte. Und dann wird auf einmal das Eater of Virtue ziemlich stark. Und ich denke, sobald es ein, zwei Keywords hat, ist es super und es triggert die ganzen kleinen Dinge. Es ist halt keine Bombe an Karte, aber ich finde, es hat einen Platz und die ist auf jeden Fall dann interessanter als viele andere Equipments, die man nur spielt, um Equipments zu haben, weil sollte die Karte wirklich mal überleben und dann 3, 4 Keywords haben, also Haste, Flying und irgendwas anderes, auf einmal wird jede Karte, die du spielst, hat automatisch Super Evasion und das Ding muss entfernt werden und dann spielen die Leute Removal auf einer 1-CMC-Karte und Removal auf 1-CMC-Karten value ich immer extrem hoch, wenn die irgendwann mal verwendet werden müssen, weil die Removal, die auf die Karte verwendet wird, geht dann nämlich nicht auf die großen Karten, die man hinterher spielt.
Ja, ich bin halt ein einfacher Dude, also auch in meinen Red Zone Beatdown Decks will ich gerne meine Kreaturen reanimieren können und ich will lieber immer meine Kreatur mit dem Keyword-Salat in der Textbox einfach nochmal aus meinem Friedhof zurückholen und nochmal mit ihr angreifen, als sie ins Exil zu schicken und dann das halt auf dem Schwert zu haben.
Und ich bin halt so einfach gestrickt, dass ich mir sage, okay, ich weiß, dieses Gerät wird gefährlich. Ich spiele einfach mein Removal auf den 1-CMC-Scheiß drauf. Dann ist es halt weg. Weil dann ist es mir wirklich egal. Ich glaube halt, es kommt, glaube ich, selten dazu, weil das muss ja dann erstmal exiliert werden, dann hat's das. Also ich würde es immer wegmachen, deswegen habe ich ihm auch aus reiner Jochensicht schon mal ein Exil gegeben, denn das ist so ein, okay, weg damit.
Das ist so das Gegenteil von diesem Meme, Guns don't kill people, people kill people. So, du sagst einfach so, wenn ich einfach alle Schwerter kaputt mache, dann kann auch niemand mehr damit Unfug treiben und alle ja. Leute müssen sich an die Boris-Gesetze halten. Ich mache mal weiter mit einer Karte und es ist schon wieder ein Exil. Ich verspreche es, noch ein paar Spielkarten auf petto, aber wir sind jetzt irgendwie gerade dabei. Wir haben jetzt ein paar Mal Karten gehabt, die ich irgendwie als underpowered fand. Also ich habe ja auch gerade dieses Artefakt wieder kritisiert. Und jetzt komme ich mit einer Karte, die das genaue Gegenteil ist und genau deswegen ein Exil von mir bekommen wird, nämlich die Karte Farewell. Eigentlich, wenn ich so drüber nachgedacht hätte, drüber nachdenke, wäre das cool gewesen, die als letzte Karte zu nennen wegen Farewell, aber egal. Es ist der neue beste Boardwipe in Magic the Gathering, würde ich sagen. Es gibt immer Corner-Cases, wo das nicht so ist. Ja, dann bin ich gespannt auf deine Meinung dazu. Die Karte sagt, 4 Mana, 2 weiße, Sorcery, wähle eins oder mehrere der folgenden Optionen. Exiliere alle Artefakte, exiliere alle Kreaturen, schicke alle Verzauberungen ins Exil oder schicke alle Friedhöfe ins Exil. Und es gibt eigentlich keine Einschränkung darauf, wie du das machen kannst. Und für mich, also ich sehe schon das Argument, dass man sagen kann, so Boardwipes, gerade im Midpower, auch vielleicht solche Boardwipes wie der, können ein kleines Upgrade vertragen, weil die dann doch nicht mehr so super gut sind, gerade auf dem 6-Mana-Slot. Und ich finde es super, ein bisschen mehr Gravehate auf Karten zu machen, die eigentlich andere Effekte haben. Aber ich mag dieses Best-in-Slot nicht. Und für mich ist das eine Best-in-Slot-Karte auf dem 6-Mana-weißen Boardwipe-Slot. Bin gespannt, Freddy, wie du das anders siehst. Und das ist einfach was ich seit Yawgmoth nicht mag und auch schon oft thematisiert habe. Zu viele Best-in-Slot-Karten, zu viele Cyclonic Rift-Varianten, zu viele Teferi's Protections machen das Format nicht unbedingt besser. Und die Karte ist vom objektiven Power-Level natürlich nicht ganz eine Teferi's Protection oder ein Cyclonic Rift, aber es ist ein sehr, 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 sehr guter weißer Boardwipe. Ich finde sie besser als aus dir Command in den meisten Decks, außer du willst wirklich unbedingt Dice-Trigger haben. Aber dadurch, dass man nicht irgendwie irgendwelche Begrenzungen hat und das alles for free bekommt und sich das total modular so zusammenstellen kann, dass man maximal selber davon profitiert, ist es eine Karte, die, wenn ich sie aus dem Booster öffne, ich vermutlich in irgendwelchen Decks spielen werde, weil klar, sie ist super gut, aber ich gebe ihr ein Exil für dieses irgendwie zu leichte Design, so, meiner Meinung nach.
Okay, hier ist mein Problem mit der Karte. Sie bekommt auch ein Exil, aber es liegt eher daran, dass ich die Karte einfach nicht so stark finde. Erstens, 6 Mana für einen Boardwipe, das habe ich schon seit 2 Jahren nicht mehr. Ich spiele schon seit 2 Jahren kein Austere Command mehr, weil es ist so wichtig, nach einem Sorcery Boardwipe aufzubauen und egal mit wie viel Modi man wird, man ist nicht der Erste, der aufbaut. Zusätzlich, wenn man die 11 Friedhöfe ins Exil schickt, ja, dann hast du deine ganze Cheat-Mechanik, die dir nicht erlaubt, weiter das Board aufzubauen. Zum Beispiel, da ich danach kein Reanimate spielen kann. Wenn ich Artefakte wähle, das bringt mir nur was, wenn die Gegner halt, also nicht bloß, wenn die Gegner mehr Artefakte haben, sondern wenn ein Artefakt-Deck am Tisch ist, genauso wie ein Enchantment. Das ist halt so eine Art Silver Bullet dann dafür. Was ganz cool ist, also ich glaube, die Silver Bullet-Ding, das möchte ich gar nicht sagen, aber du wirst, glaube ich, nie wirklich mehr realistisch als 2 Modi wählen davon. Und ich denke, es gibt auf jeden Fall bessere Dinge als 2 Modi, also für 2 Modi Removal oder halt einfach oder halt einfach Boardwipes, die ins eigene Thema passen, wie zum Beispiel Marshall Coup in einen, sag ich mal, in einen Token-Deck. Dass ich Farewell einfach, ich sehe es nicht competen mit Vanquish the Horde, ich sehe es nicht competen mit Toxic Deluge, ich sehe es nicht competen mit vielen von diesen Low-CMC-Board-Vibes oder sogar Firm-Honor-Board-Vibes, weil ich realistisch in ein Spiel maximal 3 Modi sehe. Das liegt halt nur, wenn ich wirklich alles raushauen muss. Und dann, weil es eben auch mein Zeug weghaut, bin ich immer noch im größten Fällen der dann am meisten hinten ist.
Interessante Einschätzung.
Ich denke, die Karte ist wirklich nicht annähernd so gut, wie Leute denken.
Jochen, was sagst denn du?
Ich bin da bei euch, ich gebe dir auch ein Exil. Ich glaube, das ist so eine Karte, die landet in so, soll jetzt nicht despektierlich klingen, in so Decks von Neulingen, weil die sieht halt sehr, sehr stark, also ist ja auch gut, also die ist halt sehr, sehr flexibel. Dafür ist es dann, hat sie, glaube ich, sehr schnell, wird auch, ich glaube, das wird so kommen, die hat sehr schnell den Ruf weg, wieso hast du denn diesen Board-Vibe, es gibt doch Farewell. Und natürlich ist es, was Freddy sagt, absolut richtig. Aber es ist halt so eine Karte, die sitzt dann da und blockiert dich halt kreativ einfach schon mal, weil die einfach sagt, die sitzt halt in deinem Hinterkopf und sagt, hallo, ich bin Farewell, jetzt muss aber erstmal ein Board-Vibe kommen, der besser ist als ich. Natürlich gibt es die, aber auf den ersten Blick sieht es erstmal nicht so aus. Und das ist, finde ich, das ist so eine Karte, die ermutigt einen zu unkreativem Deckbau. Und ist auch dann eine Falle, deswegen. Und ich weiß nicht, ob ich das auch benutzen würde. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich selber jetzt, ich muss es halt noch, ich habe sie ja gerade nicht, ob ich selber diese Falle reintappen würde, wenn ich so in meinem Ordner schaue und gerade ein neues Deck baue und dann denke ich mir, gucke ich das, würde ich wahrscheinlich beim ersten drübergehen immer bei Farewell erstmal landen. Und also sowas mag ich halt auch nicht gern.
Und ich schätze die Hot Takes von Freddy ja wirklich sehr und die Galaxy Brain Deckbau-Choices, die er manchmal hat, das finde ich wirklich beeindruckend. Ich weiß nicht, Freddy, ob ich den Take von dir jetzt zu dieser Karte einen Ticken zu Galaxy Brainig finde, weil wenn du sagst, so, dass du meistens nicht davon ausgehst, dass man alle Modi wählt, das würde ich anders einschätzen. Also ich glaube, du kannst ja immer einen Modi dann doch nicht wählen. Das ist ja genau die Stärke. Ich glaube, dass du sehr, sehr häufig Board States haben wirst, wo es für dich, du kannst dir dann deine Threads zurückhalten. Du spielst halt nicht deine Doubling Season oder dein Key Enchantment oder dein
Saga-Dingsbums.
Aber du kannst trotzdem so viel weghauen von Leuten. Und ich glaube, der einzig andere Boardwipe, der alle Enchantments exiled, ist dieser Orzhov-Boardwipe, dessen Namen mir ständig entfällt. Merciless Eviction. Und ich weiß, als Enchantress-Player, und diesen Decktype gibt es ja mittlerweile sehr häufig, dass du da schnell einen Boardset aufbauen kannst, wo deine Sachen alle indestructible sind und alle Shroud haben und wirklich nur durch den Mars-Exile weggemacht werden können. Und das ist schon... ich finde, das ist, glaube ich, schon das Modus ist, wo du oft alles nimmst.
Ich finde auch,
aber gut, also die Zeit wird es zeigen.
Ich bin einfach nicht überzeugt von der Karte. Auch weil zum Beispiel solche Argumente wie ich exile Artefakte, damit Treasures weg sind. Wenn Treasures offen sind, dann kann ich davon ausgehen, dass da der Counter kommt. Und die Sache ist, das Ding wird wahrscheinlich erst gecountert, wenn ich auch Artefakte nenne. Weil dann so, ich möchte eigentlich meinen Rest meiner Treasures nicht verlieren, also wird das Ding gecountert.
Das ist insofern auch ein guter Punkt, dass die Decks, die du wirklich treffen möchtest mit einem Exile Everything, sind halt meistens die Aristocrat-mäßigen Super Graveyard-Decks und die haben halt meistens ein Free Sack Outlet am Board liegen. Trotzdem hast du natürlich noch den Grave Exile, also mit dem Free Sack Outlet kannst du zwar die Dice-Trigger noch mitnehmen als Aristocrat-Spieler, aber du kannst nicht unbedingt deine Sachen über diesen Boardwipe hinaus retten. Naja.
Aber ich hab nämlich über...
Gehen wir zur nächsten Karte, oder?
Ich habe nämlich über die Karte schon einiges nachgedacht. Und zwar, das liegt daran, wegen meinem nächsten Spiel. Und das ist die eine Legende, die mir sehr gut... Also, die ich wahrscheinlich bauen werde. Es ist Greasefang Okiba Boss. Das ist eine Karte 1 und Orzhov Rattenpilot. Legendäre Kreatur, 4-3. Und während den Start von deinem Combat, darfst du ein Vehikel aus deinem Friedhof nehmen, aufs Spielfeld bringen, es bekommt Haste und das Vehikel geht im Endstep auf deine Hand. Und das ist eine Karte, die, denke ich, viele Leute unterschätzen und ich mag sehr gerne sowas, was ich Package Commander nenne. Denn es gibt so die paar coolen Kombos, zum Beispiel mit Parhelion. Man hat Greasefang, holt reanimiert Parhelion aus dem Friedhof, man hat Parhelion auf dem Spielfeld, greift an, macht 2 Engel, weil Parhelion selbst wenn es angreift, die zwei Engel macht und dann im Endstep wird es auf die Hand kommen, aber so weit kommt es nicht, weil ich würde mit Greasefang halt solche Karten, die halt sacrificen können, Village Rites, Plump the Forbidden oder sonstige spielen, vielleicht Activated Abilities, damit die Karte immer wieder im Friedhof landet. Viele Leute denken so, ach ja, aber Vehicle Tribal ist doch gar nicht so geil. Und mein Konterargument ist, du, ich brauche bloß 6 gute Vehicle. Ich brauche bloß das Sky Sovereign, das Parhelion und ein paar gute Karten, weil sobald eine im Friedhof ist, mehr brauche ich nicht. Wenn ich die einfach immer wieder verwenden kann, eine sehr starke Karte, und mein Commander erlaubt es mir quasi, dieses Vehicle als Pseudo-Commander zu spielen, dann ist das stark genug. Das andere ist, Leute sagen, aber was ist, wenn halt Turn 3 geboardwiped wird? Ja, niemand sagt, dass du die Karte um Turn 3 spielen musst. Du kannst der sein, der boardwiped und dann mit 3 Mana aus deiner Command Zone instant ein Board aufs Feld haut. Also da spiele ich halt als erstes den Boardwipe und dann mein Commander hinterher für 3, den ich halt einfach noch nicht gehabt habe. Und es hat mir, und ich brauche die Zeit. Also ich kann auch sehr control-lastig spielen und das mag ich genau in diesem Commander, weswegen ich den so interessant finde mit Orzhov, weil sehr viele Orzhov-Designs sind halt so extrem Aristocrats. Was ist der Witz? Aristocrats oder Tokens. Und der ist sehr modular und überraschend modular, wenn man darüber nachdenkt, was in diesem kleinen Ding steckt, dass ich eben denke, hey, der könnte in einer sehr guten Control-Shell sein oder in einer sehr guten Aggro-Shell, je nachdem, wie halt ich aggressiv ich sein möchte. Und das ist auch ein Commander, wo ich halt, ich denke, der macht einfach Spaß zum Spielen. Weil erstens im Spiel und er macht auch Spaß zum Brewen, weil, das hat nicht ganz funktioniert. Mhm. Aber ich kann vielleicht was ändern. Und dann ändere ich halt Zwischendecks. Mhm. Und am nächsten habe ich eine andere Version. Und ich denke, ich werde wahrscheinlich zu 3-4 Versionen gehen, bis der mir wirklich so gefällt. Aber ich mag ihn einfach, weil der ist eine Challenge, die ist nicht offensichtlich und das Potenzial ist da. Und der reizt mich so richtig als Deckbauer.
Ja, ich gebe ein Exil, weil da ist, also das ist jetzt eine der Karten, wo ich einfach aus Flavor-Gründen Exil gebe, weil das ist halt unumwunden, ein Motorrad drauf zu sehen und damit ist es raus für mich. auch wenn ich den Flavortext dazu echt cool finde und der sich auf dieses Motorrad bezieht, muss ich, also du hast recht mit dem, was du sagst, Freddy, das ist bestimmt cool, wenn man da ein bisschen drum rumtüfteln will, aber und ich weiß nicht. Mir gefällt auch kein Artwork.
Wirklich? Davon das Alternative richtig gut. Gefällt mir aber sehr gut.
Nee, das ist mal. Ich kann der nicht mal was abgewinnen, weil sie cool aussieht. Und dann hat sie halt auch noch ein Motorrad. Und dann
spielst du das Originale und alterst das als Green Goblin.
Oh Gott, es wird immer schlimmer, Freddy, wenn du doppeltes Exil. Fucking Green Goblin.
Ich hätte der Karte, glaube ich, auf den ersten Blick ein Exil gegeben, weil ich mich gefragt habe, als die gespoilt wurde, irgendwie ist die nicht Fisch, nicht Fleisch. Also ich weiß jetzt nicht, soll das ein Aggro-Deck sein, soll das ein Reanimator-Deck sein? Ich meine, offensichtlicherweise soll es ein Vehicle-Deck sein, weil nur damit funktioniert die Mechanik. Aber dann dachte ich mir so, wenn du halt angreifst und Aggro bist, und dann stirbt ab und zu mal ein Vehikel und dann kannst du es ein bisschen wieder reanimaten. Ja, okay, ist schon cool, haut mich jetzt irgendwie nicht vom Hocker. Wenn du aber irgendwie sagst, so, naja, ich möchte irgendwie meine Kreaturen opfern als Vehikel und dann Benefits kriegen und die dann wieder reanimieren aus dem Friedhof, dann ist es halt wiederum weird mit Vehikeln und so. Aber ich stimme dir total zu, Freddy. Es ist ein spannender Commander. Es ist eine spannende Karte, um die man wirklich so ein bisschen sich Gedanken machen muss, was für ein Deck das werden soll. Und das liebe ich ja. Deswegen absolutes Spiel auch von mir. Einfach auch prinzipiell, weil Jochen der Karte sicherlich auch zum Teil ein Exil gegeben hat, weil sie schwarz ist und ich einfach die Kampagne habe, dass ich darauf hinweisen möchte, dass das irrational ist, Jochen. Du bist irrational.
Ich habe heute einer monoschwarzen Karte schon ein Spiel gegeben, Junge. Was willst du von mir?
Okay, gut. Du hast recht. Anyways, ich finde das, also ich mag einfach originelle Designs. Ich bin aber voll bei Freddy. Mich persönlich reizt die Karte überhaupt nicht zum Bauen. Ich sehe da einfach nicht, dass da ein Deck rauskommt, das mir jetzt enorm viel Spaß macht. Und ich weiß auch nicht, ich finde es so ein bisschen komisch an dem Set, auch mit den Precons nächste Woche, dass sie jetzt Vehikel in so seltsamen, weirden Farbkombinationen auf einmal haben, wo ich gar nicht weiß, ob unbedingt der Support dafür da ist. Aber hey, power to whoever wants to play. Also voll am Start dafür und finde es eine coole Karte.
Ich kann ja vielleicht mal von meinem Bruder sein Band-Vehikel-Deck holen.
Wie viele Karten haben wir denn noch übrig gerade?
Das ist, glaube ich, nur eins.
Dann weiß ich gar nicht, wer jetzt sinnvollerweise die nächste Karte macht.
Jochen, dann du, dann ich als letztes.
Jochen, oder? Dann lass uns mal hören.
Ich habe noch ein versöhnliches Spiel am Ende von mir. Für eine sehr kleine und relativ unscheinbare Karte. Und die ist auch nicht in ganz vielen Sachen gut. Aber die hat irgendwie, ich habe die gesehen und die hat mir einfach gefallen. Der Peerless Samurai. Ein 2-3 Human Samurai, der rot und zwei beliebige kostet und Manners hat. Und immer wenn ein Samurai oder ein Krieger, den du kontrollierst, allein angreift, dann kostet der nächste Zauberspruch, den du in diesem Zug wirkst, eins weniger. Also ein beliebiges. Ich mag Samurai, ich mag Warrior noch lieber und ich mag gern Voltron-Strategien, in dem einzelne Leute irgendwelche Spieler brutal verhauen. Und das ist halt einfach das, was ich davon haben möchte. Ich möchte halt Leute angreifen und dann habe ich noch ein kleines, so ein Mini-Bonus-Stückchen dazu. Und gleichzeitig, weil das Ding Menace hat, kannst du es ja auch noch selber benutzen, wenn du gerade niemanden für tödlich erwischen kannst oder gerade dein Commander nicht da ist, was nicht gut ist in Voltron, aber wenn er nicht da ist, du findest wahrscheinlich oft noch eine Nische, wo du mit diesem Menace durchkommst, dann hast du einen ganz kleinen Effekt. Aber ich finde das einfach, insgesamt finde ich das irgendwie sehr angenehm. Das fühlt sich einfach gut an. Und deswegen gebe ich dem ein.
Ich möchte einmal in meinem Leben so viel Selbstbewusstsein haben, wie eine rote Common-Karte mit 2-3 und Menace und jetzt nicht wirklich anderen tollen Kampffähigkeiten, die im Flavortext sagt, ich befürchte, ich habe keine worthy opponents mehr. Wie sagt man worthy im Deutschen?
Keine
würdigen Gegner mehr. Das finde ich immer geil an Magic, wenn so kleine Popel-Commons so einen Flavortext haben, was für krasse Motherfucker sie sind. Ich respektiere das total. Also so Peerless Samurai, ich cheere für dich. Und das Design ist schön. Also es ist ein schönes Design, es passt gut rein in diverseste Decks und ein klares Spiel, einfach aufgrund des Selbstvertrauens dieser Karte.
Ich mag ja so Cheering Fanatic aus Battlebond, der halt, wenn er angreift, du den Kartennamen nennen kannst und dann ist der billiger. Und das ist halt so die Cheering Fanatic 2.0. Funktioniert super mit der neuen Mardu-Legende.
Ishin.
Ja.
Two Heavens as One.
Genau, der halt das Attack Harmonicon 2.0 ist neben Wulfgar. Ich mag ihn einfach sehr deswegen, weil er mich halt an einer sehr guten Karte erinnert. Ich mag's aber einfach nicht. Das ist halt mein persönliches Ding, dass er halt nicht mit angreifen kann, dieser Peerless Samurai. Diese Exalted-Mechanik finde ich sehr cool. Bis ich jedes Mal darüber nachdenke, aber wenn ich 3 Kreaturen habe oder 4 Kreaturen, wieso greife ich nicht einfach mit allen an für die Exalted Trigger? Und eigentlich trotzdem ein Spiel von mir. Aber die Exalted Mechanik, die neue, kriegt von mir ein Exil, sag ich mal. Aber eher ist eine coole Version davon. Bei dem belassen wir es.
Das ist doch schön. Also wir kommen jetzt ja auch ans Ende. Ich werde auch noch mal ein bisschen was Ganzheitliches sagen, bevor ich nachher noch einen Kritikpunkt an dem Set als Ganzes loswerden möchte, der allerdings eher ein Nitpick ist. Und zwar ist meine Karte Shigeki Yukai Visionary, eine 1-3 Enchantment-Kreatur, legendäre Enchantment-Kreatur, Schlangendruide für ein farbloses, ein grünes Mana und hat die interessante Fähigkeit für ein farbloses und grünes Mana und tappen und ihn auf die Hand zurücknehmen, darfst du die obersten 4 Karten deiner Bibliothek vorzeigen, davon ein Land ins Spielfeld bringen, getappt bringen und den Rest in deinen Friedhof legen. Und er hat die wunderbare Fähigkeit Channel, auch eine sehr tolle Fähigkeit aus dem Original Kamigawa. Wirklich toll, diese Throwbacks in dem Set. Channel für 2-fach X und 2 grüne und du wirfst Shigeki ab. Bringe X nicht legendäre Karten aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Ich werde vermutlich diese Karte, ich werde sie auf jeden Fall spielen in dem Deck von mir. Ich werde vermutlich aber so gut wie nie die Channel-Fähigkeit benutzen, in wenigen Fällen. Ich werde sie in meinem Abzahn-Enchantress-Deck spielen, als ein günstiger Constellation-Trigger für 2 Mana. Ziehe ein paar Karten mit meinen Enchantress-Effekten, löse meine Constellation-Sachen aus. Und ich kann ihn immer wieder machen. Ich kann also für 2 Mana Constellation machen, für 2 Mana ihn auf die Hand zurücknehmen, für einen soliden Ramp, also wirklich eine kleine Rampant Growth. In wirklich sehr, sehr vielen Fällen wird der im auch ein Land finden. Und dann ihn einfach wieder recasten. Ich finde es ein schönes, elegantes Design. Die Artwork finde ich auch irgendwie ganz hübsch. Und kriegt ein Spiel von mir. Also da, in dem Fall tatsächlich ein Spiel. Nicht nur, dass ich die Karte gut finde, sondern ich werde sie tatsächlich in dem Deck spielen.
Ja, ich glaube auch, du wirst sie für die Channel Ability verwenden irgendwann mal. Weil wir das letzte Mal, als wir gespielt haben, wolltest du andere Dinge aus deinem Friedhof holen. Also tun jetzt so, als wäre das nicht wichtig für dich.
Naja, gut.
Manchmal ist der Friedhof schon voll mit tollen Sachen.
Es kann sein, es kann aber auch nicht sein, dass ich in diesem Deck irgendwann 10 Millionen Mana habe und dann damit mir seine Sachen zurückkomme. Man weiß es nicht so genau.
Aber ich mag einfach das Design als kreativen Commander, also als Commander mit Channel. Und das muss ich halt sagen, ist sehr cool gemacht. Ich mag halt einfach irgendwie nicht, dass den der Haste fehlt, sag ich mal. Und den monogrünen Haste zu bekommen, ist halt blöd. Und deswegen, so sehr ich es respektiere, wünschte ich, wäre da eine andere Farbe dabei. Deswegen gebe ich es ein sehr, sehr schwaches Exil.
Ich gebe der Karte ein Spiel. Ich erkenne die Fritz-Essenz in dieser Karte, weil ich habe, also in meiner ganzen Zeit, in der ich Commander spiele, habe ich durchaus schon Commander ausprobiert. Die sind ja auch gut mit diesem Deck, die obersten Karten an, auf, schau dir da Sachen an, nimm was auf die Hand. Oder noch besser, bringen sie aufs Schlachtfeld. Ich habe solche Decks hauptsächlich bei Fritz erlebt, weil wenn ich die spiele, funktionieren sie für mich entweder nicht oder ich mag sie nach kurzer Zeit nicht mehr. Aber das ändert nichts daran, dass das ein cooler Commander ist, der viele tolle Dinge ermöglichen kann. Und auch da muss ich sagen, Channel finde ich, ist eine super Mechanik. Und ja, ich möchte auch, dass da muss man halt seinen Commander, also man kriegt ihn natürlich wieder zurück, aber man muss halt seinen Commander wegschmeißen, um was zu bekommen. Dinge müssen etwas kosten. In dem Fall halt leider weniger, als wenn es kein Commander wäre. Aber es ist insgesamt einfach eine schöne Sache. Und es ist ein Schlangendruide. Und die Schlangen von Kamigawa sind super cool.
Ja.
Oh ja.
Ich könnte jetzt quasi sagen, hey, ich nehme noch ein Exil, damit ich halt 3 Spiele, 3 Exil habe. Oder halt noch eine Karte, über die ich mehr reden möchte. Aber stattdessen Kopf oder Zahl, Jochen Sagan. Kopf.
Kopf.
Was auch immer du sagst, das wird das Exil.
Okay, dann ich sag immer noch Kopf. Ich bleib dabei.
Ich bin Idiot.
Ins Exil.
Es ist aber Zahl. Also enden wir mit einer positiven. Und zwar der Mindlink Mac.
Perfekt.
Weil ich möchte nämlich noch ein bisschen über die Vehikel reden und ich denke, der Mindlink Mac ist was, wo Leute nicht so auf dem Schirm haben. Das ist 2 und ein Blau für ein 4-3 fliegendes Vehikel mit Crew 1 und wenn der Mindlink Mac gecrewt wird, wird er quasi zu einer 4-3 fliegenden Kopie von was auch immer ihn gecrewt hat. Und das finde ich ist ganz cool, weil dieser Mindlink Mac, der kann durchaus einfach coole Fähigkeiten verdoppeln, sagen wir mal, statische Fähigkeiten, Tap-Fähigkeiten von coolen Kreaturen, als Vehikel, weil er einfach ein interessanter Take auf einen Klon ist. Also gleichzeitig zum Beispiel, was wollen Klone meistens machen? Ja, ETBs, aber er möchte ja genau das Gegenteil machen. So, ich möchte starke statische Fähigkeiten haben. Ich kann den auch in der gegnerischen Runde crewen, wenn ich sowas wie eine Talia habe, um Doppel-Talia zu haben, um vielleicht meine zu retten für die Runde, damit der andere nicht offstormen kann. Also solche temporären Plays kann man halt einfach auch nicht damit verachten. Sollte man vielleicht auch nicht damit verachten. Und ich finde es einfach ein sehr innovatives Design und schade, dass halt so viele der Vehikel, die cool sind, in blau sind, die neuen. Aber ich denke, der Mindlink Mac, den kann man leicht übersehen dafür, was er eigentlich macht.
Ich gebe dir absolut recht. Als ich die Karte zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir so, ah, es ist wieder so ein Clone, der keine ETBs clonen kann. Mein innerer ETB Absurd-Nick dreht da immer so ein bisschen durch bei sowas. Tatsächlich finde ich ihn aber wirklich cool. Nicht nur, weil er flavormäßig cool ist, weil es ist halt wirklich so ein, ne, so ein Mech. Du setzt dich rein und er hat so deine Abilities und so. Get in the Robot, Shinji. Manche nennen ihn auch Mystic Mech. Nicht nur deswegen finde ich ihn cool, sondern ich habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht, mit was für Karten wäre der denn super? Und der wäre sehr cool mit zum Beispiel dem Fellow Sage, 2-2, Merfolk, immer wenn er getappt wird, ziehst du eine Karte. Das heißt, du kannst ihn tappen, um den zu crewen. Dann ziehst du eine Karte, dann greifst du an und ziehst nochmal eine Karte. Oder mit dem, mit der River, nee, wie hieß das Ding? Cold-Eyed Selkie, 1-1, Merfolk, immer wenn es Schaden zufügt, ziehst du so viele Karten, wie es Power hat. Das heißt, du kannst damit eben auch für 4 durchsegeln, für 3 Mana 4 Karten ziehen. Das ist super nice. Also im richtigen Deck passt der sehr, sehr gut rein. Ist eine schöne Karte und tatsächlich finde ich doch, dass es ab und zu auch mal cool ist, Klon-Effekte zu haben, wo du da halt weißt, du kannst Sachen klonen, es ist cool und es wird nicht ein total absurdes irgendwie Slugfest am Tisch, wo jeder einfach nur noch dein Primordial kopiert, bis alle Leute irgendwann komplett ihre letzten 3 Hirnzellen verloren haben, weil der Boardstate so komplex geworden ist.
Eine Sache musst du noch kurz sagen. Ich habe mir nämlich versprochen mit Talia, ich meinte den Glowrider, denn das Ding kann leider nicht Legendaries kopieren. Das ist das eine, was halt schade ist.
Genau, Static Abilities ist natürlich auch generell nice, hast recht, das hast du gesagt vorhin.
Der kriegt von mir auch ein Spiel und aus 2 Gründen. Einmal ist er einfach eine schöne, rundum gelungene Karte und zum Zweiten, weil er mich intellektuell herausfordert, denn ich habe das durchgelesen und dann habe ich so einen kurzen Moment von, okay Jochen, du verstehst die Wörter, du verstehst überhaupt nicht, was da steht, warum auch immer, ich bin ja sonst nicht so blöd, aber ich habe das durchgelesen, habe es null verstanden, dann habe ich es nochmal durchgelesen, dann habe ich es halb verstanden und beim dritten Mal habe ich es verstanden, warum auch immer diese Karte das mit meinem Gehirn macht, aber es ist schön, dass sie es tut, weil wenn ich sie benutzen werde, muss ich sie immer wieder lesen. Und ich glaube, ich werde mindestens 2-mal einen überpeinlichen Fehler damit begehen. Ich freue mich jetzt schon drauf, dass ich mit so einer guten Karte mich blamieren kann, aber es wird wahrscheinlich trotzdem fest. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wieso. Der Text ist nicht so schwierig, aber ich check ihn einfach nicht.
No. Ja, ihr Lieben, ich glaube, dass wir soweit durch sind, wenn ich das richtig sehe. Ich habe zwar eine Karte noch auf meiner
Liste. Ich hätte auch noch eine, aber die ist noch nicht so wichtig.
Nee, dann sag doch. Also ich würde mein letztes skippen einfach im Interesse der Zeit, aber sag doch gerne noch deine, wenn du möchtest.
Tamiyo's Safekeeping ist das. Das ist ein Instant für ein Grün und der ist im Grunde Blossoming Defense. Der sagt nämlich, dass eine Permanent Card, die du hast, Hexproof und Indestructible kriegt bis zum Ende des Zuges und du kriegst auch noch 2 Leben. Weil ich jetzt gerade Blossoming Defense erwähnt habe, das sagt einfach nur, kostet das gleiche, auch ein Instant für einen Grün, und sagt, die Kreatur kriegt Hexproof und +2/+2. Hatten wir ja vorher schon ein paar Mal bei diesen Best-in-Slot-Karten. Ja, es gibt viele von diesen grünen Cantrips, nicht Cantrips, also grünen Zaubersprüchen, die das dir geben. Also man hätte zumindest das Gain to Life noch wegnehmen können. Es wäre dann immer noch super gut. Ich weiß nicht, wozu das dann, oder das Indestructible. Es ist ein bisschen, okay, was können wir denn bisher für ein Grün? Da machen wir das Dreifache drauf. Und das braucht's halt nicht. Also, ja, es ist nett, dass man danach nicht noch die Kreatur mit einem nachgeschobenen Boardwipe zerstören kann. Aber ich muss ja auch nicht gegen alles abgesichert sein auf der Welt. Für ein Mana. Das finde ich ein bisschen, ja, ist halt nicht so super kreativ. Deswegen
also, Exil, okay, ich wollte gerade fragen, so, ist es jetzt Exil von dir dann?
Ja, es ist ein Exil, weil die Karte mir zu gut ist.
Es ist halt Blacksmith-Skill im Grün und ich sehe halt nicht, wo das Problem liegt. Also der bekommt schon von mir das Spiel.
Ja, ich würde auch sagen, Jochen, sorry, Bro, aber ich würde dem auch ein Spiel geben. Ist eine solid Karte. Ich finde, ich mag diese Art von Protection-Combat-Trick. Und in der Regel, was ja bei diesen Karten passiert, in einem normalen Commander-Game ist nicht, dass du irgendwie jemandem seinen Spaß an Magic verdirbst, sondern du sagst halt dem Control-Player, Moment, mein Herr, nicht ganz so einfach gegen mein Gruul-Kreaturendeck. Und das kann ich nur gut heißen. Also ich kann nur sagen, Karten, die so ein bisschen es erlauben, lineareren Red-Zone-Strategien auch ab und zu dieses Gefühl von, ich habe fiese Tricks in der Hinterhand und kann Leute auch überraschen und nutzen, denen dieses Gefühl zu geben, finde ich generell schön. Und ich finde es auch immer schön, wenn es eben so monoblaue Control-Spieler oder Mardu-Control-Decks oder sowas gibt, die denken, sie haben alle Karten in der Hand und können im richtigen Moment mit dem Instant deine Kreatur weghauen. Und nachdem sie sozusagen lange genug gewartet haben und dann können sie es doch nicht. Das sind immer schöne Momente in Magic.
Ja. Aber mit diesen schönen Momenten in Magic, man kann über dieses Set noch viel reden. Ich glaube, wir müssen langsam mal zum Ende kommen. Ja. Es gibt noch mehr Cycles, die geil sind. Es gibt auch beschissene wie die Myogens. Aber
dazu kommen wir nächste Woche. Genau. Weil wir nächste Woche unsere Precon-Folge haben und die Myogens sind ja in den Precons. Da werden wir das alles nochmal besprechen. Exakt. Wir werden eine komplette Folge zu den Precon-Decks machen. Und vielleicht noch eine kurze Sache zum Schluss, Freddy. Ich fand das schon schön, was du gerade hier, dass du hier den Sunset machen möchtest. Aber ich möchte noch eine Sache zu dem Set erwähnen, weil ich habe ja vorhin gesagt, ich muss noch einen Nitpick loswerden. Den streiche ich jetzt hiermit offiziell. Ich dachte, es gäbe keine Referenz an die Yamazaki-Brüder, gibt's aber.
Ja, die aber keinen Partner haben.
Aber was man sagen muss nochmal als Fazit zu dem Set, ich finde es ein sehr gelungenes Set. Wirklich sehr gelungen. Also diese Experimente mit dem Flavor, finde ich, haben total geklappt. Und wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, wir wiederholen uns vielleicht, aber einfach nochmal als kleine Statistik, weil wir jetzt oft betont haben, dass die Designs relativ originell sind. Es ist bisher das Set in der Geschichte von Magic mit den worthaltigsten Karten, also der höchste Wortcount pro Karte bisher in der Geschichte von Magic, was ich okay finde, aber ich merke auch immer wieder, bei Strixhaven ging mir das schon so, dass es mehr und mehr Karten gibt, die ich teilweise einfach nicht mehr durchlese, weil ich mir denke so, okay, eigentlich muss ich jetzt nicht genau wissen, was diese Karte macht, weil es wird sowieso wieder 1000 andere Karten geben, die ich sowieso nicht in meine Decks packen kann. Also es ist ein bisschen so ein Double-Edged Sword, da können wir mal irgendwann noch eine Folge dazu machen. Aber ich wollte diese kleine Statistik noch einwerfen, weil ich die heute auf Twitter, intelligente Leute im Internet haben das ausgerechnet.
Lustigerweise ist es Strixhaven und vor Strixhaven war es Kaldheim.
Eben, genau. Also es ist wie so diese Klimawandel-Statistiken. So die letzten Sets sind, jedes neue Set ist immer das neue wortreichste Set in Magic. Also ich frage mich, wie weit das noch gehen wird, weil irgendwann geht ja schon der Platz aus. Aber nun ja. Gut, ich glaube, wir sind fertig für heute.
Genau.
Wir können ja nochmal den Leuten sagen, wo sie uns finden sollen, Freddy, genau, oder?
Am besten findet ihr uns auf unseren Discord. Die Links dafür werden wieder in den Kommentaren sein. Dann sind wir auf Twitter sehr aktiv, @edh_kompass, wo wir demnächst auch vorhaben, mit eben Start von Neon Dynasty, dass wir unsere Boxing League ein bisschen pushen werden und dafür ein bisschen mehr machen werden. Denn wer von euch eine Box kaufen möchte für die Sets, es gibt eine cool aufzureißen. Es gibt viel Spiel, die ihr damit haben könnt. Aber wenn ihr wirklich das meiste aus eurem Display holen wollt, Set-Display oder normales Display, kommt zu uns auf den Discord, spielt mit in der Boxing League, versucht's mal für eine Woche. So viele Leute haben Spaß. Letztes Mal zu Crimson Vow hatten wir in den ersten 3 Wochen so viel Erfolg. Danach kam halt die Weihnachtszeit und da waren halt die Leute bei den Eltern, aber es ist halt
trotzdem halt so gut, dass du das ansprichst. Ich habe vorher noch gesagt, wir müssen unbedingt darauf hinweisen und ich habe es selber vergessen. Wir hätten am Anfang der Folge sagen sollen, aber es wird richtig groß. Ich glaube, die neue Boxing-Liga könnte die bisher coolste werden, weil zum einen kriegen wir wieder Preise von Wizards of the Coast gestellt. Das heißt, wenn ihr mitmacht, nehmt ihr an der Verlosung teil. Glücksfee Freddy wird auslosen, basierend auf einem exquisit makulaturten Punktesystem. Ich habe mir dieses Wort gerade ausgedacht. Dass Booster, Collector-Booster und andere Booster verlost werden. Und es zeichnet sich gerade so ein bisschen ab, dass der ein oder andere coole Content-Creator oder Creatorin, mit denen wir befreundet sind, auch an der Boxing-Liga teilnehmen wird. Das heißt, wir können noch nicht sagen, wer das dann sein wird, aber wenn ihr mitmacht, dann ist es gut möglich, dass ihr eben auch mal mit ein paar coolen Leuten gemeinsam in einem Spelltable-Game sitzt. Und hey, wenn ihr euch sowieso eine Box kauft von dem Set oder kurz davor seid und so ein bisschen noch eine gute Begründung, braucht, so viel Geld in dieses sinnlose Hobby zu buttern. Ich weiß, Jochen, du brauchst diese Begründungen nicht, aber manche Leute müssen sich die Sachen ja so rechtfertigen. Dann ist die Boxing League ja die perfekte Begründung dafür.
Und außerdem, eine Sache muss man halt auch wirklich noch bei der Boxing League anmerken. Zum Beispiel, du hast es gesagt, wie es jetzt mit den Sisters Yamazaki ist, da es in einem Format von uns ist, werden die als Partner erlaubt. Das heißt, wenn ihr wirklich mal das Brothers, die Sisters Yamazaki spielen wollt als Deck bei uns, die Rule Zero ist geklärt. Die zwei sind dürft ihr nehmen als Commander. Auch wenn ihr einen Monocolored Commander aufmacht, die dürfen mit Prismatic Piper gepaart werden. Also es gibt ein paar echt coole Regeln, die halt vor allem den Deckbau weiterhin erweitern, sogar mit dem, was eigentlich im Set ist. Und genau das kann halt auch sehr viel Spaß machen, wenn auf einmal ein paar der, sagen wir mal, saferen Designs, aber dann eine extra Farbe bekommt. Da kann man zum Beispiel den grünen Dude von dir die extra Farbe geben, die mir fehlt persönlich. Und dann kann er vielleicht interessant genug sein, der Channel Commander. Also, das ist nicht verpassen. Also,
ja, die richtig gute Welt gibt's nur bei uns auf dem Discord-Server. Die Welt so, wie sie sein soll. In all ihrer Glorie und Einheit. Ja.
Wir haben tatsächlich es geschafft, schon wieder den Rekord zu brechen für längste Folge aller Zeiten, mein lieber Scholli. Bleibt nur noch eine Sache zu sagen, nämlich Jochen, weißt du, was unser Handle auf Twitter ist? Und damit können wir
Leute entlassen. Den habe ich schon gesagt.
Er hat Freddy doch schon gesagt, EDH-Kompass. Ich hätte ihn aber auch gewusst. Jetzt müsst ihr nur noch liken, abonnieren, Minuten. Die Glocke drücken, Kommentare da lassen, uns Bewertungen für unsere Podcasts geben. Auf den Discord kommen, da könnt ihr uns dann quasi persönlich sagen, wenn ihr uns blöd findet.
Wir bewegen uns in großen Schritten auf die 150 Bewertungen auf Spotify zu. Also wenn ihr da auch Bock habt, eure Bewertung in den Pool der Spotify-Bewertungen mit den Kompass-Ultras zu werfen, dann lasst sie da. Sie darf auch gerne die Anzahl an Sternen haben, die ihr angemessen findet. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, nächste Woche Precon-Folge.
Ja. Ja, für alle Leute, die sich wundern, weswegen ich keine Gruul Enchantress Dinge gesagt habe, während ich sie auf dem Discord immer rede, das habe ich mir alles für nächste Woche aufgehoben.
Das Geheimnis wird
es dann wird eine sehr, sehr spannende Folge. Wir überlegen uns wieder irgendein cooles LARP-Zeug.
Oh Gott, bitte nicht.
Tschüss. Ciao.